Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
Und mit Florian.
Wir sind bei Folge 74 angelangt. Wenn ich mich nicht verzählt haben sollte, das heißt, wir könnten nächste Folge so ein Jubiläum feiern, weil es ist wieder eine halbwegs runde Zahl, aber wahrscheinlich Thomas eh nicht. Also ignorieren wir die Zahl einfach.
Und ich glaube, du hast dich vertan, weil ich habe letztes Mal schon meine Notizen mit dem Titel DU 075 versehen.
Da muss ich jetzt, nein, das kann nicht sein. So, ich schau mal, letzte Folge war Nummer 73. Davor 72, 71, echt? 70, 69, 68, 67, 66, ja. Also wenn wir uns nicht irgendwann vor Folge 64 jetzt verzählt hätten, haben wir es, ich meine, wir haben mit Folge 0 angefangen, also das ist eh wurscht im Prinzip, weil ja eh alles nicht stimmt, aber ich glaube, nein, wir haben hier, wenn ich jetzt, ich kann zurückscrollen bis Folge, wo bin ich jetzt hier schon, Folge 50, haben wir uns nirgendwo verzählt bis jetzt.
Aber dann habe ich die Folgen dann immer mit der falschen Nummer angesagt, oder?
Möglich, ja, dann ist es mir nicht aufgefallen.
Ach, Zahlen, ist egal. Größenordnungsmäßig Folge 70.
Ja, wir sind auf jeden Fall bei der Zählung nach Florian bei Folge 74 angelangt.
AF, oder was? Anno Florian.
Genau, ja. Und ich frage gleich mal das Wichtigste, bist du gesund?
Mehr oder weniger. Ich habe schon wieder geschafft, mich bei mich ansandelnden Kindern mit irgendwas anzustecken. Na, es geht schon. Ich habe noch ein bisschen eine verstopfte Nase und ein bisschen einen kratzenden Hals.
Aber nur eine normale Erkältung und nicht die Corona-Krankheit, die auch mittlerweile keine Folgen mehr nach sich zieht, außer man ist halt krank und hat dann all das, was man hat. Aber ich glaube, du kannst mittlerweile alles machen, wenn du Corona hast. Offiziell.
Es ist mir wurscht, ja. Nein, ich habe einen Test gemacht, ja. Und der Test war negativ.
Na schau.
Also, es war kein PCR-Test, aber das hat sich genauso angefühlt wie bei der letzten Corona-Freude. Und da war der Test ausnehmend positiv. Also da habe ich mir dann gedacht, die funktionieren ja doch, diese Schnelltests. Ein riesenfetter zweiter Strich. Und darum habe ich mir gedacht, eigentlich ziemlich ähnliche Symptome, halt einfach Schnupfen und Halsweh. Aber negativer Test wird es halt einfach ein normaler Schnupfen gewesen sein.
Hoffe ich sehr, dass das auch so bleibt und dass du dann, wenn wir nämlich heute Abend, wenn das hier ausgestrahlt wird, wenn das veröffentlicht wird, diese Folge, am Abend des 28. März, also veröffentlicht wird die Folge am Morgen des 28. März, aber am Abend des 28. März stehst du ja neben mir auf einer Bühne und da hoffe ich, dass du alles, was du mit dem du mich anstecken könntest, schon losgeworden bist.
Oder werde ich für euch und mit dir gemeinsam einen illustren Abend moderieren, wovon ich gestern erfahren habe, dass ich moderieren darf. Vielen Dank.
Na, ich dachte, du wüsstest das schon. Ich habe dich einmal gefragt, ob du schon Bescheid weißt und du hast gesagt, ja eh.
Du hast mich gefragt, ob ich Bescheid weiß, dass es diesen Abend gibt, glaube ich, oder? Ich habe gesagt, ja, ich weiß, da passiert was, aber naja, das ist ja bei den Science Busters immer so, das ist irgendwie so super last minute und jetzt doch und das und Planänderung und keine Ahnung.
Ja, wie gesagt, dieser Abend, das ist der Science Buster and Friends for Future Abend, ein Benefizabend für den Klimaaktivismus, der von den Science Busters organisiert wurde. Und weil wir so viele tolle Leute organisiert haben für diesen Abend, blieb dann keine Zeit mehr, dass wir Science Busters auch unsere üblichen Nummern spielen, weswegen ja Ruth und ich quasi zur Moderation degradiert worden sind. Nein, kann man auch nicht so sagen. Also wir haben
gezwungen ist das Wort.
Das heißt, wir werden auf der Bühne stehen, wir werden zwischen den einzelnen Nummern kurz Dinge sagen, die ich mir gerade ausdenke und die Ruth dann danach kommentieren wird. Also wir werden bis heute Abend einen Plan haben, was wir zwischen den einzelnen Nummern für tolle Neuigkeiten, Dinge erzählen. Es werden, ich kann auf jeden Fall sagen, es sind interessante Sachen dabei, auch wenn es nur kurze Sachen sind, sie sind interessant. Also kommt gerne und wenn ihr kommen wollt, dann wisst ihr schon, dass ihr kommen wollt, weil das Ganze ist nämlich erfreulicherweise ausverkauft.
Also erfreulicherweise für den Klimaaktivismus.
Ja, prinzipiell erfreulicherweise. Es ist immer schön, wenn was ausverkauft ist. Aber in dem Fall ist es ganz
besonders erfreulich. Naja, für die Leute ist es nicht schön. Also für die Leute, die das hören und sich denken,
ach so, Ja.
Shit, wäre ich noch gern hingegangen.
Hm. Ja, tja, dann, ja, das ist natürlich nicht schön für euch, habt ihr dann Pech gehabt. Aber prinzipiell für die Sache ist es gut, wenn es ausverkauft ist.
Ja, und was man noch dazu sagen muss, man kann auch spenden.
Ja.
Ohne dabei zu sein. Ist jetzt zwar nicht so lauernd, aber geht. Ja. Ja? Also wenn es ums Geld geht, her mit eurer Kohle.
Genau, ja, ich verlinke was in den Shownotes, wo ihr auch was spenden könnt für den Klimaaktivismus, ohne heute Abend dabei zu sein. Aber wie gesagt, wenn ihr dabei seid, dann freuen wir uns auch, dann sehen wir uns heute Abend und dann können wir ja dann das Geld euch persönlich aus der Tasche ziehen, je nachdem, wie ihr ja das haben wollt.
Und es wird wirklich ein super Abend. Also es sind wirklich die besten Gäste. Ich weiß, das sagen immer alle. Und ich sage, ich kann diesmal nicht einmal mehr die letzten Restkarten ankündigen. Ja, das tut mir leid. Aber es ist, wenn ihr Karten habt, freut euch auf ein Spektakel.
Ja, auf jeden Fall. Das wird eins werden. Und ich hoffe, du bist gesund bis dahin. Also nicht, dass noch was kommt, weil dann.
Ja, ich habe vor allem am Tag davor, also jetzt werde ich es schon hinter mir haben, aber im Moment habe ich es noch nicht hinter mir, einen Zahnarzttermin mit einer Wurzelbehandlung. Das heißt, ich werde sowieso irgendwie total zugedröhnt sein. Am Vormittag, also jetzt gerade, während ihr das hört, bin ich in einer Schule und bespaße Kinder mit dem Weltraum. Und dann am Abend darf ich noch irgendwie, ja, no rest for the wicked, sagen die Engländer.
Ja, schau, ich gehe Zeckenimpfen vor der Aufführung heute Abend.
Ah,
aber ich glaube, das ist
aber auch ein bisschen.
Naja, was soll denn sein bei der Zeckenimpfung?
Ich habe bei der Zeckenimpfung, stimmt nicht. Letztes Mal, das ist das erste Mal seit 20 Jahren wieder Zeckenimpfen war, das dem mit Impfen, Corona, impft man sich dann gegen alle möglichen Sachen. Und dann hatte ich keine Nebenwirkungen, aber davor, früher, hatte ich immer irgendwie einen super riesen geschwollenen Arm, irgendwie einen Tag Fieber und.
Ach so, ja, nee, das habe ich bei den Zecken noch nie gehabt. Das letzte Mal Zeckenimpfen habe ich sogar live auf der Science Busters Bühne gehabt. Das war wie Ursula, also die Ärztin bei den Science Busters Impfspezialistin, ihre Premiere hatte auf der Science Busters Bühne. Da hat sie der Reihe nach das ganze Ensemble durchgeimpft. Da habe ich meine Zeckenimpfung direkt auf der Bühne bekommen.
Was ist weiß und hüpft von Science Busters zu Science Busters? Tja. Ein Arzt beim Zeckenimpfen, ja.
Nein. Also je nachdem, vielleicht wird es heute Abend ganz besonders lustig, dann stehe ich mit irgendeinem gewaltig geschwollenen Arm und ruht mit irgendwelchen Drogen mit vom Zahnarzt. Mit einem Gesicht, ja.
Und brabbelt, das wird ein Spaß.
Und brabbelt unter diversen Medikamenteneinfluss irgendwas vor uns hin. Schauen wir mal. Ja,
seid dabei, lasst euch das nicht entgehen.
Genau, ja. Wir lassen jetzt die Spekulationen über das, was heute Abend passiert, sondern kommen zur Wissenschaft, zur Astronomie. Da gibt es ein paar interessante Dinge, die sich in der letzten Zeit getan haben, die du vielleicht mitbekommen hast oder auch nicht. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, referiere ich das jetzt. Nämlich Venus. Auf der Venus gibt's. Das haben vermutlich die meisten mitbekommen, aber
das habe sogar ich mitbekommen. Ja. Sieht man gerade super gut am Himmel, ja? Das ist der helle Punkt. Der helle Punkt. Das ist kein UFO, das ist Venus.
Genau.
Ja.
Abends, glaube ich, Richtung Westen, oder? Oder ist sie morgens?
So
nee,
ist
abends.
Es. Ja. Abend. Hast du sie noch nicht gesehen in den
Doch,
letzten Tagen?
Ja.
Also hast du Augen?
Ja, natürlich habe ich Augen, aber ich bin in den letzten Abenden, habe ich immer in Theatern verbracht und wenn ich aus dem Theater raus bin, dann war die Venus schon weg, aber ich glaube mich zu erinnern, irgendwann mal in der Abenddämmerung ein helles Ding gesehen zu haben und das ist dann wahrscheinlich die Venus gewesen.
So ist es.
Ja. Also die Venus aktuell als Abendstern sichtbar, aber das, was ich erzählen wollte, hat nicht mit Venus-Sichtbarkeit zu tun, sondern mit etwas, was man von der Erde aus nicht sehen kann, nämlich die Oberfläche der Venus. Da sind ein Haufen Wolken dazwischen, also nicht die Wolken bei uns auf der Erde, sondern die enorm dicke Wolkenschicht, die Venus umgibt, weswegen es schwierig ist, die Oberfläche der Venus zu erforschen. Da muss man irgendwie Raumsonden hinschicken und die müssen dann mit irgendwelchen Radar-Radiowellen da irgendwie durch die Wolken hindurch das abtasten. Also Venus-Forschung ist schwierig. Es gab gar nicht mal so viele Raumsonden, die zur Venus geflogen sind. Und die hat in den 1990er Jahren stattgefunden, nämlich die Magellan-Mission der NASA. Das war, glaube ich, die vorletzte. Danach kam noch irgendwie Venus-Express der ESA. Mhm. Und dann nichts mehr seitdem. Und Magellan-Daten sind jetzt ausgewertet worden, also hat man nochmal neu hingeschaut. Und zwar, um herauszufinden, eine der offenen Fragen, die die Venus betreffen, gibt es dort noch aktiven Vulkanismus? Weil wir wissen, dass es Vulkanismus prinzipiell gab auf der Venus. Wir sehen da Vulkane rumstehen, die so ausschauen, als wären die früher aktiv gewesen. Aber wir haben noch keine Hinweise, dass quasi in der jüngeren Vergangenheit, der Gegenwart dort Vulkanismus stattgefunden hat. Bis jetzt, also es gab immer wieder so indirekte Hinweise, also wir waren uns ziemlich sicher, dass es auch noch immer wieder gegenwärtigen Vulkanismus gibt. Aber jetzt hat man eben in Daten der Magellan-Sonde, da hat sich einer hingesetzt, der hat, ich weiß gar nicht den Namen vergessen von dem Kerl, von der Universität von Alaska, Robert Herrick. Vielleicht war da sonst nicht viel los.
Deswegen, nichts zu tun gehabt, ja.
Deswegen hat er sich Magellan-Bilder angeschaut, also wirklich händisch oder äugisch in dem Fall vermutlich dann. Ja. 200 Stunden lang hat er sich Bilder angeguckt und hat dann festgestellt, das sind zwei Bilder, die sind im Abstand von 8 Monaten aufgenommen worden. Und man hat auf dem späteren Bild eindeutig gesehen, okay, da muss zwischendurch irgendwo was ausgebrochen sein. Mhm. Das heißt, wir wissen, dass auf jeden Fall in den 1990er Jahren ein Vulkan auf der Venus ausgebrochen ist.
Coole Sache.
Ja, das ist natürlich sehr spannend.
Wieso hat man das davor nicht irgendwie gesehen? War das einfach so schwer zu eruieren oder?
Naja, wie gesagt, es ist prinzipiell schwer, die Oberfläche der Venus zu betrachten. Also da, du musst wirklich hinfliegen, kannst es nicht einfach so dem Mars oder sowas, kannst du theoretisch auch im Teleskop anschauen, wenn es da groß genug ist hast und wenn da großer Vulkan ist, dann kannst du auch was sehen. Und Venus kannst halt nicht mal das, da musst du wirklich hinfliegen. Zur Venus fliegen ist schwieriger als zum Mars, also ins Sonnensystem, ins innere Sonnensystem reinfliegen, Richtung Sonne ist immer energetisch schwieriger als raus. Vor allem, wenn du dann dort bleiben willst, wenn du nicht nur Schwung holen willst, sondern wirklich bleiben willst, dann brauchst du halt mehr Energie, wenn du tiefer in die ins Gravitationspotenzial der Sonne reinfliegst. Und deswegen gibt's halt nicht so viele Venus-Missionen, deswegen wissen wir so wenig drüber. Und über den Merkur wissen wir noch weniger.
Ja, aber ich meine jetzt die Magellan-Daten, die gab's doch schon davor. Und ja, so hat man das nicht gleich quasi in den Daten. Der wird sich ja schon wer angeschaut haben damals, ne?
Wahrscheinlich, aber vielleicht noch nicht so genau, vielleicht mit genaueren Computer-Grafik-Aufbearbeitungssachen. Vielleicht hat es tatsächlich die Leute übersehen bis jetzt. Also ich kann dir nicht sagen, warum man das früher nicht gesehen hat. Vielleicht ist einfach die Datenverarbeitungsdinge besser geworden. Oder es hat tatsächlich keiner geschaut bis jetzt auf diese Art von Bildern. Jedenfalls hat man es jetzt gefunden und kann sich jetzt wirklich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass auf der Venus immer noch Vulkanismus existiert. Was natürlich spannend ist, weil das ja auch unser Bild des Planeten als Ganzes verändert. Also wenn wir jetzt Planeten haben, der geologisch aktiv ist, dann hat das Einfluss darauf, wie wir die Atmosphäre verstehen zum Beispiel. Ja, weil Vulkanismus natürlich irgendwie Gase in die Atmosphäre entlässt, durch Vulkanismus sich die Oberfläche erneuern kann, da nämlich geologisch-chemische Zyklen stattfinden. Also wenn wir wissen, da gibt es Vulkane, dann ändert das die Art und Weise, wie wir den ganzen Rest des Planeten betrachten. Und das macht es dann auch, ja, einfacher, so Phänomene zu interpretieren, wie es dann vor ein paar Jahren war, wo man gedacht hat, man hätte irgendwelche Spuren von Mikroorganismen in der Venusatmosphäre gefunden und so, wenn du dich an das erinnerst. Mhm. Und was sich auch dann als im Wesentlichen ja als Beobachtungsfehler oder als Datenfehler herausgestellt hat. Aber auch da hat man spekuliert, okay, da hat man so Chemikalien gefunden in der Atmosphäre, wo kommen die her, welche Prozesse können die erzeugen, und hat festgestellt, okay, das Einzige, was Sinn macht, ist Mikroorganismen, weil alles andere eben auf der Venus nicht stattfindet. Aber wenn man jetzt weiß, irgendwie sowas, ja, Vulkanismus findet statt auf der Venus, dann hat man gleich wieder eine ganz neue Quelle für alles mögliche Zeug und muss das in Zukunft dann berücksichtigen, wenn man interpretiert, wie die Venus sich verhält. Am wichtigsten wäre es aber, wir fliegen hin wieder. Und das ist tatsächlich geplant. Es gibt Venus-Missionen, das wollte ich jetzt auch der Vollständigkeit halber erwähnen. Es gibt eine Venus-Mission der NASA, die vermutlich 2031 starten wird.
Hui.
Und zwar.
Aber das ist eins dieser Programme, die vorgeschlagen und möglicherweise durchgeführt werden.
Nein,
noch nicht,
die sind schon ausgewählt. Ausgewählt, soweit ich das verstanden habe. Mhm. Ja, das ist beim irgendwo Discovery-Programm oder sowas, eine Discovery-Mission von der NASA. Die haben da mal so.
Ja.
Und da gibt's jetzt eben hier die Venus Emissivity Radio Science INSA Topography and Spectroscopy. Und wenn man die Anfangsbuchstaben kreativ zusammensetzt, dann ergibt das Veritas.
Oh. In Venus wäre das.
Genau. Und es gibt auch eine zweite Mission, die auch damit zugehört. Das ist Da Vinci. Steht für Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases Chemistry and Imaging. Da Vinci. Und das ist tatsächlich so eine Sonde, die in die Atmosphäre abgeworfen wird. Ich weiß nicht, ob sie landen will. Nein, sie macht nur die Atmosphäre. Also sie fliegt in die Atmosphäre und erforscht dann direkt die Atmosphäre. Also einen Orbiter und eine Atmosphärensonde, die wird es dann so ab 2030 frühestens geben. Dann wissen wir vielleicht mehr, wie es mit den Vulkanen auf der Venus ist.
Ja, und das ist ja auch also der einzige andere Planet, auf dem es Vulkanismus jetzt anscheinend gibt, ne?
Naja, also Planet, ja, wir wissen, dass es auf dem Jupitermond,
auf dem Io,
gibt es ja, was. Genau. Es gibt Eisvulkanismus, haben wir schon gesehen. Beim Mars, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Mars ist kein aktiver, rezenter, also Vulkanismus in der jüngeren Vergangenheit.
Nein.
Vulkane stehen da hoffenweise rum.
Mars ist nicht mehr aktiv, ja. Nein.
Der ist auch schon kalt innen drin weitestgehend. Ja, aber ja, wie gesagt, und sonst haben wir ja nicht mehr so viel, was am Planeten noch so rumsteht im Sonnensystem.
Ja, stimmt.
Ja, das ist Venus und Vulkanismus. Dann noch etwas für die Hörerschaft. Wenn ihr auch gern mal was machen wollt, also ihr könnt eh machen, was ihr wollt, es bleibt euch, steht euch frei. Aber wenn ihr was in Sachen Astronomie machen wollt, es gibt ein sehr schönes Citizen Science Projekt, und zwar mit einem unserer favorisierten Teleskope. Und zwar nicht James Webb. Was ist unser Zweitlieblingsteleskop?
Hubble.
Ach, wirklich?
Meinst schon.
Echt? Dachte Gaia.
Ach so, ja. Ja, naja, das kommt drauf an. Es ist schwer zu sagen, Liebling wofür. Also nein, ich finde, also nein, mein Gaia ist natürlich der Wahnsinn, aber Hubble ist Hubble.
Ja, wir müssen vielleicht mal irgendwie so eine definitive Liste erstellen müssen. Das müssen wir ausbetteln.
Ja, aber sie machen halt ganz andere Dinge, ne? Gaia macht nicht wirklich Bilder.
Ja, es gibt auch Wissenschaft, die nicht Bilder sind. Also so ist ja nicht.
Ja, ich weiß, aber Bilder machen ist dann halt einfach schon, das ist schon wichtig. Und dann hat man halt einfach irgendwie einen anderen Bezug zu so einem Gerät, wenn man quasi sieht, was das Gerät sieht.
Aber wenn Gaia nicht die ganzen grundlegenden Daten sammelt, dann bringen ja die ganzen Bilder nichts. Dann hast du keine Ahnung, wie weit das weg ist, was auf den Bildern drauf ist, wo das ist, was auf den Bildern drauf ist. Also Gaia ist das Fundament von allem. Oder die Daten, die Gaia sammelt, sind das Fundament von allem. Also Positionen und Helligkeiten und Geschwindigkeiten von Sternen.
Das sind das Fundament von vielen Dingen in der Milchstraße, ja. Aber wenn man aus der Milchstraße hinausgeht.
Ja, das interessiert ja keinen.
Nein, ja, gut, hast recht, ja. Ich meine, es ist schwer zu sagen, es gibt so viele unglaublich tolle Geräte und Teleskope, die alle ganz unterschiedliche Sachen machen und also es ist einfach ein bisschen gemein zu sagen, welches ist das Beste.
Ich werde mal eine Wahl veranstalten. So, also, geht auf jeden Fall um das Gaia-Weltraumteleskop, über das wir schon öfter gesprochen haben. Gaia hat fast 2 Milliarden Sterne vermessen, was sehr wichtig ist, weil wir diese fundamentalen Daten eben brauchen, wenn wir verstehen wollen, wie die Milchstraße funktioniert und wie Sterne funktionieren. Und ja, so viele Daten, da kann man viel damit auswerten. Und jetzt gibt's ein Citizen Science Projekt, das heißt Gaia-Vari. Und wie dieser kreative Name andeutet, geht's um variable Sterne. Das heißt, man kann sich da Gaia-Daten anschauen und tatsächlich probieren, variable Objekte zu klassifizieren. Das heißt, es gibt ja viele Möglichkeiten, warum ein Himmelskörper seine Helligkeit verändert. Zum Beispiel, weil es in Wahrheit ein Doppelsternsystem ist, wo der eine Stern mal vor dem anderen steht, mal neben dem anderen steht und dann gibt es halt unterschiedliche Helligkeiten. Oder weil der Stern selbst so ein bisschen ja so Instabilitäten hat und so ein bisschen pulsiert vor sich hin. Kann ein Stern auch sein, der gerade explodiert oder so eine keine echte Supernova ist, sondern so eine Nova, wo halt immer wieder mal ein bisschen was explodiert. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, warum Sterne, Himmelskörper ihre Helligkeit ändern, und das kann man klassifizieren, das kann man mit am Computer klassifizieren. Man kann es aber, wenn man es wirklich, wirklich verlässlich haben will, schaut man halt dann selbst hin. Also schlau Computer sind, sie sind noch nicht so schlau wie Menschen, wenn es so um wirklich ja, kreative Mustererkennung geht, wenn es um die Interpretation der Daten geht. Da hilft es immer noch, wenn Menschen hinschauen. Und deswegen gibt es dieses Citizen Science Projekt, wo man sich halt dann ja Lichtkurven von Sternen anschaut und die dann entsprechend klassifizieren kann. Das heißt, da könnt ihr euch anmelden, da könnt ihr mitmachen. Und wenn ihr gerade mal ein bisschen was Freizeit habt, dann könnt ihr Sterne nach Helligkeiten klassifizieren und der Wissenschaft helfen.
Ja, ist lustig, ja. Dieses Klassifizieren ist ja eine sehr menschliche Eigenschaft. Also diese ganzen Klassifikationen von Dingen, die können Menschen immer noch am besten, weil erstens Menschen sie sich ausgedacht haben und nach ihren menschlichen Kriterien halt auch irgendwie einteilen. Und das ist ja bei Galaxien auch so, dass er versucht man ja schon seit langem da irgendwie eine Klassifikation hinzubekommen, die quasi genauso viel Informationen dann auch enthält, wie die man quasi sieht, ja, die Unterschiede, die man offensichtlich sieht. Es ist spannend, dass wir das immer noch besser können als die Computer.
Ja, also wir sind halt sehr gut darin, Abweichungen von der Norm zu erkennen. Also wenn du dem Computer sagst, so schaut ein Quadrat aus, dann wird der Computer ein Quadrat perfekt erkennen. Aber wenn du halt jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, also so ein eingedäpschtes Quadrat machst, dann werden wir immer sagen, okay, das ist kein echtes Quadrat, aber es geht immer noch als Quadrat durch. Ja, also das können wir Menschen sagen, dem Computer fällt es vielleicht schwieriger, der muss dann vielleicht genau sagen, wie, welche Abweichungen noch akzeptabel sind und so weiter. Also ich glaube, ich habe keine Ahnung von künstlicher Intelligenz, aber ich glaube, wir Menschen sind immer noch besser darum, wenn es wirklich darum geht, so zu abstrahieren, also so das, die Abweichungen von der Norm zu erkennen und trotzdem noch zu sehen, okay, das schaut zwar nicht so aus, wie es ausschauen soll, aber es ist trotzdem eins von den Dingern. Ja, also
ja, das, es ist glaub, so, was ist ähnlich, was ist anders? Ja. Und was ist ähnlich genug, um noch nicht anders zu sein?
Ja.
Das ist irgendwie, das ist unsere Stärke.
Oh, ja, weiß,
wir und ihr.
Ja. ja, schau einmal, die künstlichen Intelligenzen, die nehmen ja gerade Fahrt auf. Vielleicht sind die schon alle schlauer
als wir. Ja, die werden uns umbringen.
Wieso? Ich habe nichts gemacht.
Sie werden sich gegen uns wenden. Apropos gegen uns wenden. Ich habe auch eine Neuigkeit.
Ja, du wendest dich gegen mich.
Nein, aber das passt gerade irgendwie dazu. Ich weiß auch nicht, warum. Das Rätsel um Oumuamua ist gelöst.
Ach Gott, ja, das wollte ich mir für die nächste Folge aufheben, aber sag gern was dazu. Ja, das war eh schon immer gelöst, das Rätsel um Oumuamua. Wenn das Rätsel, es ist ein Alien-Raumschiff war, oder ist es ein Alien-Raumschiff, dann...
Nein, das Rätsel war, wieso hat Oumuamua beschleunigt.
Naja,
wieso hat sich Oumuamua schneller aus dem Sonnensystem vertschüsst, als es allein von der Schwerkraftwirkung her
weil irgendwas ausgegast ist, was man im Spektrum nicht gesehen hat.
Und was ist ausgegast? Wasserstoff.
Ja, aber die These...
Das Raumschiff hat mit Wasserstoff beschleunigt.
Ja, aber diese Geschichte habe ich, glaube ich, schon vor einem oder zwei Jahren in einem Science Master Podcast, glaube ich, erzählt.
Echt? Also das haben Sie ja jetzt gerade erst bestätigt,
tja, oder? Ich weiß es nicht, aber ich habe sie trotzdem erzählt.
Also es halt war zumindest jetzt gerade irgendwie in den News, vielleicht ist es schon eine ältere Geschichte,
dass das irgendwie halt
genauer angeschaut.
Dass es irgendwie halt irgendwie Brocken von einem Eishimmelskörper war, so Pluto-ähnlicher Himmelskörper, also hauptsächlich also in einem anderen Sonnensystem, der ist irgendwie kollidiert, auseinandergebrochen, dann gab es halt wie großes Bruchstück, so hauptsächlich eben aus Eis mit auch viel Wasserstoffanteil und so weiter, und der ist halt dann entsprechend ausgegast bei der Annäherung an die Sonne. Und weil unsere Spektroskope, die jetzt da nicht drauf eingerichtet waren, halt irgendwie da das jetzt auf die mit der Genauigkeit zu beobachten, haben wir das halt vorerst nicht gesehen, dass da eben Wasserstoff ausgast. Das war so mein Stand des Wissens. Also ich habe mitbekommen, dass es Neuigkeiten gibt, aber vielleicht haben sie auch einfach nur nochmal die Daten genauer bestätigt, sonst irgendwie was. Aber
wahrscheinlich, ja. Aber glaubst du nicht, dass es einfach dann bedeutet, dass die Aliens da die Bedeutung des grünen Wasserstoffs für ihre Antriebe entdeckt haben, so wie es die FDP gerade tut, oder?
Meinst du die Farbe E-Fuels?
Ja, nein, also es stimmt, es ist einfach leider kein Alien-Raumschiff, verdammt.
Tja, ja. Aber
wie gesagt, so viel dazu.
Ich schaue mir das mal an, vielleicht kann ich mir beim nächsten Mal ein bisschen mehr dazu erzählen, wenn es wirklich was fundamental Neues sein sollte über Oumuamua. Aber ich habe eine andere Nachricht noch zur Einleitung über einen Asteroid, nämlich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor ein paar Wochen ist in den Medien erzählt worden, ein Asteroid wird vielleicht im Jahr 2046 einschlagen, mit tollen Schlagzeilen, wie dieser Asteroid könnte Millionen Städte verwüsten und so weiter. Und zwar einschlagen am 14. Februar 2046. Also wer da gerade Valentinstag-Feierlichkeiten plant.
Das ist mein englisches Pensionsantrittsjahr.
Was?
2046. Da kriege ich meine Pension aus England.
Glaubst du, kriegst eine Pension aus England?
Ja, ich kriege eine Pension. Ich kriege irgendwie so 200 Pfund
Ich habe auch einen Rentenanspruch in Deutschland, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du bis dahin irgendwo, England, die haben nicht mal Tomaten jetzt. Wie wirst du eine Pension kriegen in 20 Jahren?
Ich will ja auch nicht den Tomaten bezahlt werden.
Okay, Fish and Chips.
Anderes Thema, egal. Aber es kommt eh der Asteroid, also ist die wurscht, oder?
Ja, nein, also der hat natürlich wieder mal jede Menge Schlagzeilen gemacht, weil es einer der seltenen Fälle war, dass wir einen Asteroid sehen, der in der Nähe der Erde vorbeikommt und wo man nicht sofort ausschließen kann, dass er nicht mit der Erde kollidiert. Das ist noch nicht der seltene Fall. Das kommt immer wieder vor. Wir beobachten einen Asteroid, kennen eine vorläufige Bahn. Vorläufige Bahnen sind zwangsläufig mit Ungenauigkeiten behaftet, weil ja Beobachtungen immer ungenau sind. Und so, und wenn wir nur ein paar Beobachtungen vom Asteroid haben, dann können wir halt noch nicht exakt sagen, der fliegt exakt da lang, sondern wir können nur sagen, okay, irgendwo durch den Bereich fliegt er halt durch. Und wenn in dem Bereich die Erde drin ist, dann gibt's rein mathematisch eine Kollisionswahrscheinlichkeit. Das passiert immer wieder und dann schaut man halt nochmal genauer hin, die Ungenauigkeiten werden kleiner und dann kann man sagen, okay, die Kollisionswahrscheinlichkeit wird kleiner, wird kleiner, wird kleiner und dann ist da irgendwann die Kollisionswahrscheinlichkeit auf Null und wir wissen, okay, der fliegt vorbei. Das ist so der Standardfall. In dem Fall war es so, dass die Kollisionswahrscheinlichkeit nach den ersten zusätzlichen Beobachtungen gestiegen ist. Also je mehr Beobachtungen wir hatten, desto wahrscheinlicher hat es ausgesehen, dass der Asteroid mit der Erde kollidiert. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Das liegt daran, wie jetzt genau dieser Unsicherheitsbereich schrumpft und wo die Erde drin liegt. Also der kann auf eine Art und Weise schrumpfen, dass er quasi kleiner wird, die Erde aber trotzdem noch drin bleibt und dann hast du halt eine höhere Kollisionswahrscheinlichkeit und dann fällt die Erde irgendwann doch raus und dann ist sie wieder auf Null. Also das kommt auch ab und zu vor und so war das hier, aber es waren immer Kollisionswahrscheinlichkeiten, die waren ja irgendwas bei 0, ich glaube, die höchste Kollisionswahrscheinlichkeit war bei 0,1% oder irgendwie sowas, also oder 0,01 sogar nur. Also es waren auf jeden Fall immer 99,9 irgendwas Prozent, 99,8%, dass er nicht kollidiert. Ja, also und vor allem, es war ein 50 Meter Teil, das heißt, der hätte schon wirklich wo einschlagen müssen, wo zufällig gerade eine Stadt rumsteht, damit was passiert. Und selbst dann wäre halt nur der Stadt was passiert und allen anderen nicht. Also für die wäre es halt gerade blöd gewesen, aber ja, alles wäre jetzt kein Weltuntergangspotenzial. Aber wie gesagt, mittlerweile, und das ist jetzt die gute Nachricht, mittlerweile hat man neue Daten, immer mehr Daten gesammelt und jetzt weiß man mit Sicherheit, dieser Asteroid wird nicht mit der Erde kollidieren.
Also doch Tomaten aus England.
Genau, kannst dann rüberfahren und dein Pensionsgeld einsammeln. Ja, ich muss schauen, wie gesagt, vielleicht, können wir schauen, vielleicht, wenn du deine paar Pfund aus England kriegst und ich meine paar Euros bei der deutschen Pension, dann setzen wir uns zusammen und machen eine Pensionsparty.
Machen wir einen Podcast, ja.
Ja, aber vielleicht kommt da bis dahin noch ein anderer Asteroid, das wissen wir nicht. Aber dann wären wir zumindest vorbereitet. Das ist das Thema meiner eigentlichen Geschichte heute. Es ist quasi ein Nachtrag, eine Nachtragsgeschichte. Du erinnerst dich an den 26. September 2022.
Dunkel, ja.
Ja, und du weißt ganz genau, was da passiert ist an diesem Tag.
War da der Einschlag von Dart?
Ja.
Oh, I'm on fire. Ja. Echt, das ist schon so lange her?
Ja.
Wahnsinn.
Und offensichtlich haben wir eine Podcast-Folge aufgenommen, sehe ich ja gerade. Also nicht wir, glaube ich, Science Buster Podcast. Oder was? Ihr steht hier, im Kalender steht P2, FF und RG, 10 Uhr eine Folge. Keine Ahnung, was das bedeutet. Probe 2, wir haben Fernsehprobe gehabt. Okay, jetzt weiß ich es. Ja, okay, Probe 2.
Stimmt. Ja, irgendwas war da, weil ja. Ich kann mich an das Gespräch erinnern. Heute ist der Einschlag.
Ja. Wie auch immer, es war unser privater Terminkalender, muss man nicht diskutieren, was alles passiert, aber du hast recht, am 26. September 2022 ist die Raumsonde DART mit dem Asteroid Dimorphos zusammengestoßen, absichtlich, um herauszufinden, was passiert, wenn eine Raumsonde gezielt auf einen Asteroid gelenkt wird, denn man wollte testen, ob man die Bahn von Asteroiden gezielt verändern kann, weil das ganz praktisch ist, wenn mal ein Asteroid gefunden wird, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist, weil wenn man dann wüsste, wie man diese Bahn gezielt verändern kann, dann kann man sie gezielt so verändern, dass er nicht mit der Erde kollidiert. Das ist die Idee dahinter. Und deswegen gab es diese Mission DART, über die wir damals ja auch im Podcast gesprochen haben. Wir haben davon berichtet. Und diese Mission war insofern interessant, als dass sie einen Doppelasteroiden als Ziel hatte. Also ein kleiner Asteroid umkreist einen großen Asteroid und die Sonde ist mit dem kleinen Asteroid kollidiert, damit man eben sehen kann, okay, verändert jetzt der kleine Asteroid seine Bahn um den großen Asteroid. Das hat man schon ziemlich bald gesehen, ja. Die Bahn hat sich verändert. Also in der Hinsicht war die Mission erfolgreich. Wir haben festgestellt, ja, wir sind in der Lage, die Bahn eines Asteroiden zu verändern. Wir wissen jetzt auch, wie und das alles funktioniert hat. Was noch gefehlt hat an Informationen, war so ein genauerer Überblick über die Folgen der Kollision. Es war das Problem, dass diese Mission eigentlich als Kooperation geplant war zwischen NASA und ESA. Die NASA hat den Haut-drauf-Teil bekommen, also den Einschlagskörper. Kann man jetzt wieder irgendwelche Klischees sich ausdenken, warum gerade die Amerikaner den quasi die Pistole kriegen, um auf den Asteroid zu schießen. Und die Europäer hätten zugeschaut, also die hätten dann den Teil der Mission gebaut, der wirklich genau, der schon dort ist und alles genau beobachtet und alles genau aufzeichnet. So war es geplant. Die ESA hat dann immer gesagt, nee, das kostet ja Geld und das wollen wir nicht ausgeben. Die Amerikaner haben gesagt, wurscht, wir fliegen trotzdem hin und schießen das Ding. Und also haben sie nicht so gesagt, aber sie haben gesagt, wir haben...
Genau so war's.
Und wir machen diese Mission trotzdem. Es waren dann ein paar italienische Mini-Cube-Sets mit dabei, die zumindest ein bisschen was beobachten konnten. Aber eigentlich so diesen detaillierten Blick auf die Auswirkungen dieser Kollision, der hat gefehlt und fehlt immer noch. Also es gibt jetzt, die ESA hat sich dann danach doch noch entschlossen, eine Mission zu bauen, nämlich Hera. Die ist noch nicht mal losgeflogen bis jetzt. Das heißt, die wird erst in irgendwie, ich glaube auch 2030 oder sowas dann ankommen. Kann man immer noch sehr viel erforschen und schauen, aber ja, wäre gescheiter gewesen, die wären von Anfang an gemeinsam hingeflogen, aber wir sind ja auch in der Lage, den Weltraum zu beobachten, ohne ins All zu fliegen. Wir haben ja auch auf der Erde schöne große Teleskope stehen und ein paar davon stehen in Chile, ein paar davon stehen dort, wo du schon warst, nämlich auf der Europäischen Südsternwarte, nämlich das Very Large Telescope. Und da warst du ja schon. Und mit diesem Very Large Telescope hat man die Kollision zwischen DART und dem Asteroid beobachtet und die Ergebnisse dieser Beobachtung, die sind jetzt veröffentlicht worden.
Cool.
Mit schönen Bildern dazu, mit schönen Videos. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass man da wirklich sieht, wie es den Asteroid zerbröselt und so. Also so genau können wir das nicht beobachten von der Erde aus. Und es ging vor allem um Spektroskopie. Was heißt, man wollte jetzt nicht so sehr sehen, hat sich jetzt die Bahn verändert von dem. Das war jetzt nicht das Ziel dieser Forschung, weil das war, hatte die Raumsonde selbst herausgefunden und hat die NASA untersucht, wie sich der Asteroid bewegt, sondern es ging darum, das ganze Klump zu untersuchen, was bei dieser Kollision entstanden ist. Ja, weil da ist ja jede Menge Staub ins All geschleudert worden, Bruchstücke und so weiter. Und das wollte man untersuchen. Und das kann man halt mit Spektroskopie recht gut machen, weil dann kannst du schauen, ja, aus was besteht das Zeug? Und da gab es zwei Arbeiten. Das eine war eine spektroskopische Arbeit, das andere eine spektropolarimetrische Arbeit. Da komme ich dann später noch dazu. Und die haben geschaut, was können wir jetzt über die Art und Weise herausfinden, wie sich diese Kollision ausgewirkt hat auf die Oberfläche, was können wir über die Zusammensetzung, die Oberfläche des Asteroiden lernen und so weiter. Und ich fand, die haben in dem Paper recht schön angefangen. Sie haben nämlich gesagt, in der Einleitung, ja, wir wissen, dass Einschläge auf Asteroiden und Asteroideneinschläge regelmäßig vorkommen. Man kann sie trotzdem nicht so gut vorhersagen. Deswegen war DART ziemlich cool, weil da wusste man genau, da schlägt jetzt was in Asteroid ein und wir können unsere Instrumente in Ruhe ausrichten und uns alles anschauen. Also das haben sie quasi als Vorbemerkung vorausgeschickt und haben dann mit den sehr, sehr großen Teleskopen, dem Very Large Telescope, 8 Meter Durchmesser hat das Teil, oder?
Jedes, ja.
Ja, genau. Aber ich sehe gerade, es haben tatsächlich alle 4 großen Teleskope diesen Impact beobachtet und dann hat man die anscheinend irgendwie kombiniert oder so. So genau, ich habe ja den Methodenteil habe ich übersprungen, weil ich gedacht, das ist ja,
das Spannende.
Einen Satz habe ich dann tatsächlich gelesen, vielleicht kannst du mir den erklären, der klang so für mich extrem nach Science Fiction. Sie haben beschrieben, sie haben die Beobachtung gemacht und so weiter und dann haben sie ihre Daten gesammelt und dann ging es um die Interpretation der Daten und die Auswertung der Daten und dieser Satz fängt an im Paper, im englischen Original. We searched our data cubes for gas emission. Sie haben ihre Datenwürfel. Das klingt jetzt sowieso, als würden die ganzen Astronomen und Astronominnen da irgendwie so auf der Enterprise sitzen mit irgendwelchen komischen kristallinen Würfeln.
Und dann fahren sie so mit ihren Händen in der Luft ja. rum und drehen die Datenwürfel ja. und zoomen hinein und hinaus. Und
aber ich nehme an, das sind einfach nur halt irgendwelche, ja, so dreidimensional gespeicherte Daten. Also einfach, dass du im Prinzip nicht mal dreidimensional gespeicherte Daten, sondern gespeicherte Daten, die halt in wie eine räumliche und eine spektroskopische, also einfach drei verschiedene Parameter, wie du die Daten irgendwie untersuchen kannst. Also drei Achsen im Wesentlichen.
Genau. Du hast jedes Pixel hat quasi eine Positionsinformation, eine Helligkeitsinformation und eine spektrale Information. Genau. Also du hast quasi eine Tiefe.
Ja. Ja, also das, ich habe es auch schöner vorgestellt mit den Daten Data Cubes, aber vielleicht kommt das ja noch in der Zukunft. Jedenfalls wurden die Data Cubes untersucht, und zwar hat man sich mal angeschaut, in der Spektroskopie kann ich ja herausfinden, was für Moleküle sind dort, was für chemische Elemente sind dort drin. Und die waren vor allem mal an zwei Sachen interessiert, nämlich erstens Eis, also Wassereis, und zweitens Treibstoff von DART. Also die wollten wissen, können wir dort auch Treibstoff sehen, der in der Raumsonde drin war. Ich weiß nicht, warum die das genau sehen wollten, weil eigentlich, es gibt keine wirklich relevante wissenschaftliche Information, die man daraus ziehen kann, außer...
Naja, du kannst es isolieren, weil das, dann weißt du, das ist jetzt der Treibstoff gewesen und das war nicht vorher schon
da. Naja, das ist irgendwie Hydrazin oder irgendwie sowas. Also ich glaube nicht, dass das da natürlich auf dem Asteroid entsteht. Also das glaube ich nicht, aber jedenfalls, sie haben es eh nicht gefunden. Also das ist jetzt hier in kurz das Ergebnis. Also sie konnten keinen Treibstoff von DART in dieser Trümmerwolke, in dieser Staub- und Gaswolke nachweisen, die beim Einschlag entstanden ist. Und tatsächlich auch kein Eis. Also sie konnten auch kein Wassereis dort feststellen. Also zumindest in dem Material, das da ausgeworfen wurde, konnten sie kein Eis nachweisen, was dafür spricht, dass diese Art von Asteroiden wenig Eis enthält. Das war auch nicht überraschend. Das haben sie im Prinzip vorher schon gewusst, dass diese Art von Asteroiden eher wenig Wasser enthalten.
Und würde das Wasser nicht, also würde das Eis nicht bei dem Impact auch zum Großteil zerstört werden?
Naja, klar, aber du hast ja trotzdem immer noch die Wassermoleküle irgendwo rumschwirren.
Ach so, auch Wasser nicht nur Eis, ja, sondern...
Also es ging jetzt immer, dass da keine Pfützen am Asteroiden sind, Zeug. Das war schon klar, aber es ging wirklich um die Frage, gibt es da irgendwo, wenn da jetzt irgendwie unter der Oberfläche noch so gefrorenes Eis gewesen wäre, dann wäre das beim Impact von DART vaporisiert worden und dann hättest du halt da irgendwo in dieser Trümmerstaubwolke eben noch so Wassermoleküle rumschwirren. So hat man aber nicht. Ja, also der Hinsicht haben sie keine neuen Daten gefunden, weder Treibstoff von DART noch Wasser am Asteroid. Aber das war zu erwarten, weil sie haben gesagt, erstens in der Raumsonde beim Einschlag ist wenig Treibstoff drin, weil den haben sie vorher aufgebraucht. Und es ist auch nicht damit zu rechnen, dass diese Art von Asteroid viel Wasser enthält, weil der ist relativ sonnennah entstanden, ist ja auch ein Asteroid, der in der Nähe der Erde sich aufhält. Das heißt, das sind eh die Himmelskörper, die eher weniger Eis enthalten. Also damit war nicht zu rechnen, sie wollten aber trotzdem mal schauen.
Und haben Sie in dem langweiligen Felsbrocken auch noch irgendwas Spannendes gefunden?
Ja, schauen wir mal. was Sie gesehen haben, ist, Sie haben sie natürlich nicht nur einmal hingeschaut, Sie haben natürlich zu vielen verschiedenen Zeitpunkten hingeschaut. Also du kannst dir das auf der Homepage der ESO anschauen, das werde ich auch verlinken. Da siehst du wirklich von 26. September bis, glaube ich, hier 25. Oktober haben sie Bilder gemacht. Also jetzt wirklich Bilder, ich glaube, das sind, ich weiß gar nicht, im Spektralbereich, normales, sichtbares Licht, oder? Was macht VLT?
Ja, es kommt drauf an, es macht sie hauptsächlich Sicht, macht auch ein nahes Infrarot, ganz nah, ja.
Aber es ist ja wurscht, wir sehen trotzdem halt auf diesem Bild, wie sich hier jetzt diese Trümmerwolke ausbreitet. Und das ist ganz interessant, du siehst halt, wie zuerst ist halt noch nix, dann gibt's halt so eine Staubwolke, dann bildet sich so ein bisschen, ja, so Strukturen, so verschiedene Strahlen, die in mehrere Richtungen weggehen, so ein paar Wirbel drin, dann löst das irgendwie auf und am Ende kriegst du dann so, wenn du dann schon fast einen Monat nach der Kollision hast du dann im Wesentlichen einen Asteroid mit einem so Schweif wie ein Kometenschweif, also nicht funktioniert nicht so wie ein Kometenschweif, schaut aber so aus wie der Kometenschweif. Also das haben sie dann genau untersucht, wie sich diese Gaswolke da entwickelt hat und haben halt festgestellt, dass erstmal, du kannst ja auch die Geschwindigkeit messen, weil du siehst ja im Laufe der Zeit, wie sich die Staubteilchen vom Hauptkörper wegbewegen und haben festgestellt, dass sie zuerst mal radial nach außen gegangen sind. Das heißt, die waren schnell und sind nicht von der Gravitationskraft, die kaum vorhanden ist, von diesem Asteroid beeinflusst worden, auch nicht vom Strahlungsdruck der Sonne beeinflusst worden am Anfang, weil sonst wären die nicht in alle Richtungen weggegangen. Das heißt, man hat gesehen, okay, das war, die haben sich ziemlich schnell wegbewegt. Dann sieht man langsam, wie der Einfluss des Strahlungsdrucks der Sonne da entsprechend wirksam wird, weil die Sonne ja ständig Teilchen hinaus ins All schleudert und die wirken wie ein Wind, vereinfacht gesagt. Und dann bildet sich so ein erster Schweif, der eben von der Sonne wegzeigt. Und dann kriegst du halt im Laufe der nächsten Wochen ja so den Schweif, den Asteroidenschweif in dem Fall, der immer länger und länger wird. Die anderen Teilchen, die sich da auch da so lange hineinsortieren. Das heißt, man hat das schön gesehen in diesen Aufnahmen. Gibt es auch als Video, wie sich so die Dynamik des Staubs in der Nähe der Asteroiden bewegt. Und dann haben sie noch angeschaut, die Farben. Ja, also ist das jetzt mehr rötliches Licht, was da reflektiert wird von dem Zeug? Ist es mehr bläuliches Licht? Und haben festgestellt, dass es da zwar keinen dramatischen Unterschied gibt, aber dass eben so der Schweif ein bisschen rötlicher ist als das Zeug, das ganz am Anfang ausgeworfen worden ist. Und das zeigt, sagen Sie, dass das Zeug, das am Anfang ausgeworfen wurde, eher kleineres Zeug war. Und danach, das, was nachher übrig geblieben ist, was dann wirklich diesen Schweif und diese spiralförmigen Strukturen da um diesen Asteroid gebildet hat, dass das eher größere Teilchen sind. Ja, also das kann man eben aus der Art und Weise, welche Wellenlängen die reflektieren, sehen. Und wenn das rötlicheres Licht ist, dann sind die Teilchen ein bisschen größer. Wenn es bläulicher ist, sind sie ein bisschen kleiner. Und so kann man eben sehen, dass dieser Schweif im Laufe der Zeit rötlicher wird, weil die kleinen Teilchen schneller verschwinden als die größeren Teilchen durch den Sonnenwind.
Ah, cool. Und weil vielleicht die kleineren Teilchen auch irgendwie zu größeren zusammenpappen?
Das müsste man sich jetzt aber nochmal genau anschauen. Ich weiß nicht, ob Sie das noch untersucht haben. Ist, wird vielleicht auch stattfinden, dieser Prozess. Aber müsste man schauen, die bewegen sich ja dann ziemlich schnell. Ich weiß nicht, ob die da vielleicht zu schnell sind, um zusammenzupappen. Aber wird vermutlich auch eine Rolle spielen. Aber ich glaube, da ist der Strahlungsdruck der größere Faktor, aber wie gesagt, man hat jetzt, ist jetzt keine dramatische Neuigkeit das alles, aber man hat jetzt wirklich mal im Detail gesehen, wie sich hier so aus einer Staubwolke ein Schweif bildet. Das war das erste Paper und das zweite, das beschäftigt sich eben mit der Polarisation. Und da muss ich sagen, das habe ich mir lange überlegt, ob ich das auch noch erzähle oder nicht, weil Polarisation mich immer so ein bisschen fertig macht.
Ja, ich glaube, da bist du nicht allein. Also das sind Magnetfelder. Magnetfelder machen einen fertig.
Ich verstehe, was polarisiertes Licht ist oder was die Polarisation von Licht ist. Du hast halt einfach eine Welle und die Welle kann halt jetzt in verschiedene Richtungen schwingen, vereinfacht gesagt. Die kann, ja, wie gesagt, gibt ja das schöne Beispiel. Du nimmst ein Seil, das eine Ende vom Seil bindest du fest, das andere nimmst du in die Hand. Ja, wenn ich die Hand irgendwie vertikal auf und ab bewege, dann kriege ich eine Welle, die eben auch vertikal schwingt. Wenn ich die Hand horizontal bewege, dann kriege ich eine Welle, die horizontal schwingt. Und wenn ich die Hand im Kreis bewege, dann kriege ich eine zirkular polarisierte Welle.
Korkenzieher.
Genau. Mhm. Also eine Welle kann einfach verschiedene Arten schwingen und welche Richtung sie schwingt, das wird eben die Polarisation, mit der Polarisation beschrieben. Wo ich mir immer meine Probleme hatte im Studium, danach in meiner wissenschaftlichen Arbeit nicht mehr, weil dann habe ich die Polarisation ignoriert, aber im Studium, wo man die ganzen Grundlagen...
War sehr gut, weil man viel mit staubigen Dingen zu tun hat, ne?
Ja, Florian. Mich hat ja nur die Gravitation interessiert. Mir ist es ja wurscht, wie das ausschaut, das Zeug bei der wissenschaftlichen Arbeit. Die wollten nur wissen, wie er sich bewegt. Und jedenfalls aber ich musste das natürlich in den Einführungsvorlesungen trotzdem lernen und die ganze theoretische Beschreibung, also die Mathematik, die irgendwie Quantenmechanik und alles, was du da hast, die Elektrodynamik, was du brauchst, um Polarisation zu beschreiben, das hat mich immer fertig gemacht, verstehe bis heute noch nicht so richtig, wie das da alles funktioniert. Aber man kann mit Polarisation und mit der Messung der Polarisation des Lichtes einiges rausfinden, weil kann man ja messen, kann ja so Polarisationsfilter nehmen, dann schmeißt man das Licht, was man im Teleskop reinkriegt von dem Asteroid, halt einfach durch so Polarisationsfilter und guckt, ja, wie stark ist es polarisiert, ist es überhaupt polarisiert, auf welche Art ist es polarisiert, kann man ja alles messen. Und das sagt uns was, weil, das werden diejenigen in der Hörerschaft wissen, die öfter mal vielleicht Fotografien machen und dann Polarisationsfilter verwenden oder ja polarisierte Sonnenbrillen aufhaben. Man sieht, dass wenn man Polarisationsfilter hat, dass das Licht dann anders ausschaut. Ja, also das hat man zum Beispiel bei Sonnenbrillen, wenn ich so unruhige Oberflächen habe, ja, so Wellen auf dem Meer zum Beispiel, da entsteht viel polarisiertes Licht durch die Reflexion des Sonnenlichts, das ursprünglich einfach irgendwie polarisiert ist. Wenn das irgendwie zum Beispiel jetzt auf so Wellen trifft am Meer, dann wird das tendenziell polarisiert, reflektiert. Und wenn ich einen Filter habe in meiner Sonnenbrille, der das polarisierte Licht rausnimmt, ja, dann stören mich diese Lichtreflexe weniger. Ja, also ich kann aus der Messung der Polarisation Rückschlüsse auf die Oberfläche von dem schließen, dass das Licht reflektiert. Mhm. Und mehr möchte ich jetzt zur Theorie und zum Hintergrund nicht mehr sagen.
Das war es auch schon. Ja. Ist es nicht eigentlich eher so, also man kann beides machen, ne? Man kann irgendwie das polarisierte Licht quasi rausfiltern, aber oft kann man ja auch den Rest rausfiltern.
Ja, ich vermute mal, wir werden in der Lage sein, beides zu tun.
Ja, je nachdem, was man halt quasi enhancen will, genau. in seinem Foto und seinem Bild vom Universum oder von einer schönen Landschaft, ja.
Genau. So, und die haben sich jetzt angeschaut, wie die Polarisation ausschaut von dem Zeug und vor allem eben auch wieder bei verschiedenen Wellenlängen, weil die Polarisation funktioniert unterschiedlich bei verschiedenen Wellenlängen des Lichts. Ja, also du kannst irgendwie schauen, ja, wie wird das blaue Licht reflektiert, wie wird das rote Licht reflektiert. Wahrscheinlich hast du dann auch wieder irgendwelche Datencuben, Data Cubes, Datenwürfel, sagt man, glaube ich, auf Deutsch, wenn man es übersetzt. Mhm. Datencuben.
Datencuben. Cuben. Ja. Weiß nicht, ob man das überhaupt auf Deutsch sagt.
Ja, kann ich, ja, wir haben sowas nicht. Haben die nur auf Englisch steht da Cubes. Informationsmatrizen.
Oh Gott.
Jedenfalls haben die sich angeschaut und festgestellt, dass zum Beispiel nach dem Einschlag, also die haben zuerst das Licht angeschaut, was halt vor dem Einschlag war, wie die Polarisation war, und nach dem Einschlag auch. Und am Anfang war das Licht von dem Asteroid im Wesentlichen linear polarisiert. Und nach dem Einschlag ist die Polarisation gesunken, und zwar stärker im blauen Licht als im roten Licht. Und diese Veränderungen im Polarisationsspektrum, weil wenn ich die Polarisation in Abhängigkeit der Wellenlänge betrachte, kriege ich ein Polarisationsspektrum. Sie haben gesehen, dass sich eben die Polarisation nach dem Einschlag zwar verändert hat, aber nicht sehr dramatisch verändert hat. Und das zeigt, dass die Polarisation offensichtlich bei dieser Art von Vorgängen und bei dieser Art von Material eben vor allem von der Zusammensetzung des Materials abhängt, aber nicht so sehr von der Struktur des Materials. Dass es also wurscht ist, ob du da jetzt einen Asteroid hast, der das Licht reflektiert, oder ob du halt den Asteroid durch den Einschlag in eine große Wolke aus Staub umwandelst, der das Licht reflektiert. Am Ende ist das Polarisationsspektrum mehr oder weniger gleich. Es ist wurscht, ob du da jetzt Staubwolke oder festen Asteroid hast. Das hat keinen Einfluss auf das Polarisationsspektrum.
Ist schon irgendwie erstaunlich, weil normalerweise ist die Polarisation ja schon noch von der Struktur der Dinge abhängig. Also zum Beispiel Staub polarisiert das Licht ja normalerweise stark, beziehungsweise ist der Staub quasi dort, wo die Magnetfelder sind, ne? Und dann wird das Licht quasi, das vom Staub reflektiert wird, polarisiert. Aber vielleicht ist das bei Asteroiden halt alles ganz anders als bei den staubhaltigen Dingen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Wahrscheinlich sind Magnetfelder bei Asteroiden irgendwie überhaupt nicht relevant,
nein,
oder?
Nein, also ja. Ich weiß, dass da müssen wir mal, glaube ich, eine eigene Folge machen, wenn wir über das reden wollen, dass man eben kosmische Magnetfelder misst, indem man schaut, wie das Licht, das durch die Magnetfelder durchgeht, polarisiert ist, weil Magnetfelder auch die Polarisationsrichtung ändern. Aber das ist in dem Fall, spielt das jetzt keine Rolle.
Ja.
Aber Sie sagen natürlich also, dass es hier eine Neutralisierung der Polarisation gibt, weil das Licht sehr oft gestreut wird. Und weil im Licht auch quasi das Licht geht ja Sonnenlicht, das fällt auf den Asteroid, das wird vom Asteroid reflektiert durch den Staub und vom Staub wieder auf den Asteroid und vom Staub auf den anderen Staub. Also es dürfte was damit zu tun haben, dass das einfach so oft mehrfach gestreut wird, das Licht, dass dadurch die Polarisation quasi wieder ein bisschen neutralisiert wird.
Und ja, vielleicht genau, daher wurscht. Das ist so wie beim blauen Himmel quasi, ne? Da kommt das Licht auch irgendwie aus allen Richtungen polarisiert in alle möglichen Richtungen zu uns zurück, weil es so oft gestreut wird.
Und es ist ja auch ein weiterer Punkt, den man da berücksichtigen müsste, der vielleicht eine Rolle spielt, ist, dass du einerseits Oberfläche des Asteroiden hast. Und die Oberfläche des Asteroiden, die ist verwittert zum größten Teil. Ja, also jetzt nicht durch Wind, Wasser und Regen, so wie bei uns auf der Erde, sondern
eben schon wieder schlechtes Wetter auf dem Asteroiden.
Nein, sondern eben durch die kosmische Strahlung vor allem, die da halt auf die äußeren Schichten trifft, also das Space Weathering nennt man das, also Weltraumverwitterung. Ich glaube, es gibt ein deutsches Wort dafür, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie es heißt. Aber da trifft halt sehr viel Strahlung drauf, ja, kosmische Strahlung, radioaktive Strahlung, Teilchenstrahlung von der Sonne, und die führt auch dazu, dass die Oberfläche sich quasi verändert, also auch verwittert. Das heißt, die ist, das ist dafür verantwortlich, dass die Asteroidenoberfläche tendenziell dunkler ist, wodurch sie mehr polarisiert, und das ausgeworfene Material, das dann die ganze Staubwolke bildet, das kommt dann zum größten Teil von unterhalb der Oberfläche, und das ist dann nicht betroffen von dieser Weltraumverwitterung, ist vermutlich heller und dadurch weniger polarisierend. Und am Ende mischt sie das halt irgendwie.
Mhm. Ja, macht die Sinn.
Ja, das waren so die Ergebnisse. Und diese Polarisierungsarbeit, die ist gemacht worden, unter anderem, also Hauptautor war ein Stefano Bagnulo. War doch mal bei uns in der Sternwarte in Wien, oder?
Er kommt mir jetzt auch gerade bekannt vor, der Name. Weiß aber jetzt auch nicht mehr, woher. Das kann sein, dass der mal in Wien war.
Ich glaube, jetzt ist er ein Astronom vom, ach Gott, das kann ich ja nicht aussprechen, eine Sternwarte.
Come on, versuch's.
Es schreibt sich ARMAGH, Observatory and Planetarium in the UK.
ARMAG. Ah, ja, wahrscheinlich. Das ist Englisch, das kannst du aussuchen, das kannst du Jordan auch aussprechen, wenn du.
Ja, ich glaube, es ist in Nordirland, oder? Es ist in Nordirland.
Ups. Wirklich? Ja. Ja, der Name kommt mir schon irgendwie bekannt vor, aber.
Ja, wie auch immer, da ist er jetzt. Ich
glaub, whatever.
Aber ich sag, vielleicht kennst du ihn besser, dann hätte man ihn fragen können, wie das genau ist mit der Polarisierung. Aber ansonsten glauben wir ihm einfach, dem Stefano, dass das gut funktioniert hat. Vielleicht hört er ja zu, dann melde dich doch mal.
Hallo.
Sag uns, wie man deinen Arbeitsplatz ausspricht und ob du uns kennst, ob wir früher an welchen Sternwarte gearbeitet haben.
Jetzt ist mein Gehirn wieder beschäftigt mit irgendwie. Woher kenne ich den? Woher kenne ich den Namen? So irgendwie, ach Mann.
Auf jeden Fall kamen sie in dieser Arbeit zum Schluss, dass es eben bei solchen Ereignissen hauptsächlich darum geht, wie das Material zusammengesetzt ist und weniger, ob du jetzt eine feste Oberfläche oder eine diffuse Wolke von Zeug hast, wenn du die Polarisation betrachtest. Also da geht es um das Polarisationsspektrum. Die gesamte Polarisation, die hat natürlich schon sich verändert, je nachdem, ob du jetzt das Material als kompaktes Ding oder als große Wolke hast. Also da sieht man schon einen Unterschied, aber wenn du das Polarisationsspektrum anschaust, dann ist es eher wurscht, ob es jetzt kompakt ist oder diffuse Wolke.
Mhm. Und hat das jetzt noch irgendwelche, weitreichendere Konsequenzen für unser Wissen?
Naja,
den Weltraum?
Ja, wir wissen jetzt was wir vorher nicht wussten. Ja, es hat jetzt mit der Asteroidenabwehr nichts zu tun, ja, weil es ging nur darum, dass wir durch dieses Experiment, DART trifft Asteroid, halt jetzt auch einiges rausgefunden haben darüber, wie sich Asteroiden verhalten, wie sie aufgebaut sind. Wir wissen jetzt eben, wie sich da bei einer Kollision eben das ganze Staub entwickelt in Abhängigkeit der Staubgröße und dem Sonnenlicht und dem Sonnenstrahlungsdruck. Wir wissen, wenn wir jetzt in Zukunft Asteroiden untersuchen wollen, spektroskopisch, wie wir die Daten zu interpretieren haben und so weiter. Also unser Wissen über Asteroiden wurde vergrößert. Die Welt wird sich deswegen jetzt nicht fundamental ändern.
Ja, okay. Also wir verstehen jetzt halt einfach dann Staubwolken ein bisschen besser.
Ja, wir verstehen die Interaktion von Asteroiden und Staub und die Kollisionen von Asteroiden. Und wie gesagt, die kollidieren ja auch von selbst miteinander. Es treffen ja immer kleinere Asteroiden auf größere Asteroiden, die brechen auseinander und so weiter. Also sowas passiert ja. Und das sehen wir nicht immer direkt live, aber wir sehen vielleicht die Folgen davon und wir sammeln Daten bei anderen Asteroiden und die können wir dann jetzt eventuell besser interpretieren, als wir es vorher konnten.
Und wenn euch langweilig ist und ihr eine Sonnenbrille mit einem Polarisierungsfilter daheim habt, dann könnt ihr mal den Lurch in der Zimmerecke damit aus verschiedenen Winkeln anschauen.
Ich glaube, da stellst du jetzt die nicht österreichisch Sprechenden vor große Herausforderungen, ob sie was Lurch ist. Also ich glaube, das kannst du eine Vokabel.
Wie ist der Lurch? Und gibt es ihn im Weltraum? Ja, naja, nicht ganz, aber wie nennt man das auf Deutsch? Wie heißt der Lurch bei euch?
Ja, das sind so Staubmäuse.
Staubmäuse. Also auf Englisch nennt man sie auch Dust Bunnies, Staubhäschen. Es ist das Staubtier, das sich in der Zimmerecke ansammelt. Bei uns heißt es Lurch.
Es gab ja damals, das ist schon ewig her, ist glaube ich 20 Jahre her, wo ja viele Studierende aus Deutschland nach Österreich gekommen sind, weil es halt in Deutschland vor allem beim Medizinstudium einen Numerus Clausus gab, in Österreich aber nicht. Das heißt, es sind einfach viele, die halt gerne Medizin studieren wollten, die sind in Deutschland aber keinen Platz bekommen, haben nach Österreich gekommen. Und da gab es eine Zeit lang mal so Aufregung und die ganzen Deutschen nehmen uns die Studienplätze weg. Und dann haben sie, glaube ich, überlegt, hier Aufnahmetests zu machen. Und da gab es eine satirische E-Mail, die ist überall rumgegangen, mit den angeblich, weil es ist alles Fake, ja, mit den Fragen für den Aufnahmetest, der dafür sorgen soll, dass eben die Österreicherinnen und Österreicher dann vielleicht ein bisschen besser abschneiden. Hast du den mal bekommen?
Nein.
Ich kann dir gerne mal vorlegen. Ihr könnt es dann gerne hier, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut, ob ihr da, wie viele österreichische Begriffe ihr versteht. Also, erste Frage. Ein wamperter Tschecherand steht blunzenfett mit einer Eitränge auf einem Fensterbankel im Mezzanin. Sind Notfall...
Wer steht denn auf einem Fensterbankel im Mezzanin, so ein Blödsinn?
Sind notfallmedizinische Maßnahmen aus ärztlicher Sicht angezeigt?
Ja.
Frage 2. Darf raunzendes Pflegepersonal schergelten Tachinieren ein Jaukerl geben, während diese büseln?
Nein. Naja, schwierige Frage. Ja. Es ist, sehr schön. Kommt der Lurch auch vor?
Deswegen ist mir eingefallen. Ich weiß nicht, ich verlinke das. Ich werde nicht alle Fragen vorlesen, aber ich lasse das mit dem Lurch vor. Also, die ist auch schon hier. Ein Znirchtel von einem Patienten verkutzt sich. Seine Birne sieht plötzlich aus wie ein Paradeiser. Ist es korrekt, die Birne des Patienten einzufatschen? Sollte man ihm ein Pulver geben oder reicht es, wenn er ein gutes Papperl bekommt?
Sehr schön.
Ja. Oh. Ein Schaßauge der Patient reißt einen Stern. Nach dem Buserer hat er einen Dippel. Er hat einen ziemlichen Fetzen. Er speibt sich in der Notaufnahme an. Kann man zum Entfernen des Geschriebenen auch den Fetzen des Patienten verwenden? Wenn nein, warum nicht?
Oh, das ist so gemein.
So, und jetzt die letzte nochmal irgendwie. Unterm Bett eines Patienten liegt ein Lurch. Was tun Sie? Lassen Sie die Station evakuieren und verständigen das amphibische Institut. Sie versuchen mit Hilfe des Patienten den Lurch zu fangen. Sie rufen den Reinigungsdienst und lassen gleich auch den Nachtschirm ausleeren.
Also es war ein Multiple-Choice-Test.
Ja, in dem Fall.
Okay. Ja, das macht das Ganze einfacher.
Ja. Ja, es war damals gerade, ich glaube, das kam ziemlich zu der Zeit raus, wo ich gerade nach Deutschland gezogen bin und ich kann mich erinnern, dass ich meine deutsche WG da sehr amüsiert habe mit diesem Test.
Ja, super, da muss ich mir auch nochmal anschauen.
Ja.
Ich weine schon.
Ja, also wie gesagt, es war nicht ernst gemeint, aber es war ziemlich lustig und der Lurch, um den es geht, wie gesagt, halt der Staub, der sich überall ansammelt, der hat vermutlich so wie die Sachen, keine Ahnung, so wie das Endstück vom Brot und diese ganzen Wörter, die in jedem Dorf anders heißen. Wahrscheinlich gibt es auch für Lurch jede Menge andere Begriffe.
Bestimmt. Schreibt uns.
Ja, also wenn ihr in Österreich seid und jemand sagt euch, da ist irgendwo ein Lurch, falls ihr nicht gerade im Zoo sein solltet, müsst ihr euch nicht Sorgen machen. Ja, nachdem wir schon die Fragen des Medizintests jetzt hier abgearbeitet haben, kommen wir gleich zu weiteren Fragen.
Bitte, bitte.
Und Fragen, die ihr uns geschickt habt und uns schicken könnt an fragen@dasuniversum.at und dann beantworten sie vielleicht oder auch nicht. Und ich habe hier mal eine Frage, die wir vielleicht schon öfter beantwortet haben, aber da sie immer wieder mal kommt, müssen wir sie anscheinend auch immer wieder mal beantworten. Eine Frage, die offensichtlich an dich geht, weil die E-Mail fängt mit Liebe Ruth an.
Und das ist sehr gut, mal zur Abwechslung, sonst gering. Ich lese die ganze Zeit nur E-Mails mit, lieber Florian, ich liebe deine Podcasts.
Okay. Ja, liebe Ruth, ich gruße von Anfang an mit dir und Florian durchs Universum. Ja, also ich werde schon noch erwähnen.
Sehr schön.
Und er hört alle Podcasts mit uns. Aber in dem Fall versucht sich den Big Bang vorzustellen und hat Bücher gelesen und so weiter und kosmische Inflation und alles beschäftigt ihn. Und du hast in einer der letzten Folgen, ich weiß nicht, welche der letzten Folgen es gemeint waren, wo es um Beobachtungen durchs James-Webb-Teleskop geht und du hast anscheinend von einer Galaxie erzählt, die 30 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Wie geht das, will Stefan wissen, wenn das Universum doch erst 13 Milliarden Jahre alt ist? Wie kann Licht zu uns gelangen, das 30 Milliarden Lichtjahre entfernt ist und erst 13 Milliarden Jahre unterwegs sein? Wie gesagt, wir haben die Frage schon öfter beantwortet, aber es ist ja durchaus was nicht intuitiv ist, drum beantworte sie vielleicht nochmal kurz ein weiteres Mal.
Ja, und diese Frage kommt tatsächlich immer wieder. Also, das ist, ja, scheint euch zu beschäftigen und ist ja auch verständlich, dass es einen beschäftigt. Es gibt eine ganz einfache Antwort darauf. Diese Galaxie ist jetzt 30 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Und sie war zu dem Zeitpunkt, wie sie das Licht, das wir beobachten, ausgeschickt hat, nicht so weit von uns entfernt, und sie war auch nicht diese 13,5 Milliarden Lichtjahre entfernt, sondern viel weniger. Also sie war, wie sie das Licht ausgesandt hat, viel näher an uns dran, ja, so ein paar, vielleicht je nachdem, so 2 oder 3 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Dann hat sich das Universum ausgedehnt, das Licht ist zu uns geflogen, quasi durch das sich ausdehnende Universum, und hat 13,5 Milliarden Jahre gebraucht. Und wie das Licht bei uns angekommen ist, war die Galaxie mittlerweile schon viel, viel, viel weiter von uns entfernt, natürlich durch das sich ausdehnende Universum, 30 Milliarden Lichtjahre.
Genau, also es ist einfach, das Universum dehnt sich aus, auch wenn das Licht darin unterwegs ist. Das heißt, es wird einfach die Strecke, die es zurücklegt, größer, während das Licht unterwegs ist.
Genau, und diese Galaxie können wir, bevor gleich noch die nächste Frage kommt, nicht mehr beobachten jetzt. Dieses Licht wird nicht mehr bei uns ankommen, weil sie jetzt schon zu weit weg ist und sich das Universum dazwischen quasi schon zu schnell ausdehnt. Diese Entfernung kann das Licht nicht mehr überwinden. Wir werden nie erfahren, wie diese Galaxie jetzt aussieht.
Ja, wir sehen sie nur von früher, wie sie noch nah genug war, dass das Licht uns erreichen konnte.
Genau.
So, dann natürlich eine Asteroidenfrage, und zwar von Peter.
Und, ich gehe mal einen Kaffee holen. Bis da.
Nein, es ist eine interessante Asteroidenfrage. Und zwar diesmal hier, also es fängt mir an, hallo Ruth, hallo Florian, ich höre Sternengeschichten ins Universum beim Autofahren und Laufen, ist ein großer Fan, wir sind unterhaltsam, wir sind witzig, wir sind informativ und so weiter. Da freuen wir uns natürlich über das Lob. Und hier Peter Weiß sagt er, dass schwere Elemente im Inneren von Sternen entstehen, dass halt irgendwie Gold dort entsteht. Und er will jetzt wissen, wie sammelt sich das Gold an? Warum gibt es irgendwie 100 Kilo Stücke Gold, wenn doch irgendwie nur so Atome beim den Supernovas erzeugt werden? Wird bei der Supernova, schreibt er, alles wutzi klein verstreut und wird es dann wieder durchgemixt, und wie funktioniert das? Und er hat das Ganze aufgehängt an der Frage, gibt es ganze Goldasteroiden? Kann es sowas geben? Ja, oder warum gibt es die nicht? Also wie kommt das Gold in großen Mengen zusammen? Und das ist eine Frage, die
Hatten wir auch schon mal, oder?
Wahrscheinlich.
Von anderem anders gestellt. Ja,
ja, insofern, wir wissen, dass es Eisenasteroiden gibt. Ja, also Asteroiden, die im Wesentlichen komplett aus Eisen, aus Nickel und Eisen bestehen. Und der Grund, warum es diese Eisenasteroide gibt, ist auch der gleiche Grund, oder hat mit der Antwort zu tun. Es stimmt, was Peter sich fragt oder was Peter sagt, dass nämlich solche schweren Elemente, also sowas wie Gold, wie Silber, dass die natürlich jetzt nicht irgendwie in 20 Kilo Stücken aus einem Stern rausfliegen, sondern da werden halt irgendwie einzelne Goldatome entstehen. Genauso viel, ganz viele einzelne andere Atome entstehen, und die werden halt ins All geschleudert. Und dann fliegen die da rum und dann landen die halt dann in diesen gigantischen Gas- und Staubwolken, die überall da im Universum verstreut sind, und irgendwann entstehen daraus Sterne und aus dem Rest entstehen Planeten. Das heißt, man hat dann ursprünglich in dem Material, aus dem sein Planet entsteht, vereinfacht gesagt, eine mehr oder weniger homogene Mischung aus allen Atomen, die halt da so drin sind. Da sind halt auch Goldatome drin und Eisenatome und alles andere. Aber im Laufe der Zeit, und wenn das Objekt groß genug ist, dann differenziert das aus, sagt man. Das heißt, da sind auch radioaktive Elemente drin. Die radioaktiven Elemente erzeugen Hitze. Dadurch wird es innen alles aufgeschmolzen, und das schwere Zeug sinkt nach unten, sinkt nach innen, und das leichte Zeug bleibt draußen. Und deswegen sammelt sich halt im Kern eines ausreichend großen Himmelskörpers das schwere Zeug an, ja, das Eisen. Das Gold. Und Gold ist auch ein sogenanntes siderophiles Element. Da kann ich jetzt nicht mehr tun, als zu erklären, was das ist. Ich kann nicht sagen, warum es so ist. Also siderophil sind Elemente, die halt gerne da sind, wo Eisen sind. Also die gehen gern mit dem Eisen mit. Und wird irgendwelche geologisch-chemischen Gründe haben, warum das so ist. Aber das ganze Eisen, der Hauptteil des Eisens aus dem Material, aus dem die Erde entstanden ist, der ist im Erdkern zum Beispiel. Ja, da ist eine Eisenkugel so groß wie der Mond. Und Gold ist da auch jede Menge unten drin. Also es ist dramatisch viel mehr Gold im Erdkern als außen. Eigentlich sollte in der Erdkruste überhaupt kein Gold mehr sein. Dass doch noch was da ist, liegt halt daran, dass immer wieder mal Asteroiden und größere Objekte eingeschlagen sind und dann eben auch Gold mitgebracht haben, weil tatsächlich in Asteroiden eben auch Gold drin ist. Du kriegst Eisenasteroide, wenn so in Bestehung befindliche Planeten kollidieren und auseinanderbrechen. Ja, dann ist der ausdifferenzierte Kern, ja, der bricht auch auseinander und die Bruchstücke dieses ausdifferenzierten Kerns, das sind dann eben die Eisenmeteorite oder die Eisenasteroiden. Und theoretisch ist es wahrscheinlich nicht auszuschließen, dass irgendwo vielleicht auch ein Goldasteroid rumschwirrt. Weil im Inneren von so einem Himmelskörper kann es wahrscheinlich auch größere Goldstücke geben. Also im Inneren der Erde wird sicherlich irgendwo ein paar Dutzend Meter großes Goldnugget drin liegen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Vielleicht sogar noch größer. Und wenn jetzt auseinanderbrechen sollte, dann kann es halt sein, dass du so einen Goldasteroiden kriegst. Aber das ist eher unwahrscheinlich.
Florian also, Freistetter sagt, Riesengoldnugget im Inneren der Erde versteckt.
Kann sein, ja. Also es ist sehr unwahrscheinlich, weil Gold ist halt selten. Gold ist sehr viel seltener als Eisen. Ja, deswegen gibt's so wenig Gold davon, deswegen ist es ja auch wertvoll oder behaupten wir, es wäre wertvoll, weil wenig davon da ist. Aber die grundlegende Sache ist, dass, wie gesagt, es entsteht alles im Inneren von Sternen an Elementen. Es ist alles vorerst mal in irgendwelchen gigantischen Wolken sehr dünn und homogen verteilt und erst die Prozesse, die zur Entstehung von Planeten, von Asteroiden führen, die sorgen dafür, dass sich eben solche Elemente wie Gold, wie Eisen in größeren Mengen zusammenfinden.
Mhm. Und eigentlich müsste doch dann irgendwie, also wenn das, wenn die schweren Elemente absinken, na gut, Eisen ist das schwers, quasi die Kombi aus schwer und häufig, die quasi die Winning Combination ist, ne? Das ist das schwere ja. Element, das es am häufigsten gibt. Aber eigentlich müsste ja dann noch das Gold noch tiefer runter sinken, weil das ist ja noch schwerer, ne? Also du müsstest eigentlich im Inneren, also wenn da irgendwo dieses riesen Golden Nugget ist, müsste das genau in der Mitte der Erde drinnen sein. Na gut, dann, aber da ist ja flüssig. Mist.
Ja, es gibt ja auch sowas wie geologische Aktivität, also es gibt dann irgendwie so Konvektionsströme und alles sowas. Also ist jetzt nicht dazu erwarten, dass wir da wirklich so, dass das alles schön sortiert ist. Da.
Alles so sortiert, geschichtet, aufgeräumt. Leider.
Aber wie gesagt, ausschließen kann man es nicht,
spannend, dass
irgendwo ein Goldasteroid rumfliegt.
Aber es ist halt schon extrem unwahrscheinlich.
Ja, und vor allem, wenn der auf der Erde einschlägt, wäre es noch blöder wie ein Eisenasteroid, weil wie gesagt, Gold ist dichter und der macht halt noch mehr Zerstörung. Und wenn der einschlägt, dann ist es erst wieder irgendwo verteilt, das ganze Gold.
Ja, aber also, es wird schöner ausschauen.
Naja.
Kurz. Bevor er einschlägt. Schimmert Gold. Mhm. Ah.
So, jetzt hat Florian, nicht ich, sondern ein anderer Florian, eine Frage an uns geschickt, eh auch schon vor einiger Zeit, soweit ich mich erinnern kann, an das Datum auf der E-Mail. Der hat einen ganzen Schwung voller Fragen geschickt, die alle interessant sind, aber da fehlt es die Zeit, um sie alle zu beantworten. Deswegen suche ich jetzt eine Frage raus, die mit Asteroideneinschlägen zu tun hat. Er beschäftigt sich damit mit Störungen der Bewegung der Himmelskörper im Sonnensystem und wollte halt wissen, was kann passieren, dass die gestört werden? Und insbesondere wissen, wie nahe müsste ein ungefähr sonnenähnlicher Stern, also Stern mit Sonnenmasse, dem Sonnensystem nahe kommen? Also wie nah muss der vorbeifliegen, um dafür zu sorgen, dass jetzt so Asteroiden, Kometen, die sich momentan noch so auf normalen, ungefährlichen Bahnen bewegen, dann in Richtung der Erde abgelenkt werden können? Also wie nah darf ein Stern bei uns vorbeifliegen, um die Bahnen der Asteroiden und Kometen zu stören, sodass sie gefährlich werden für uns.
Na, ich würde sagen, sehr nah, sodass es dann wahrscheinlich schon irgendwie hell wird, oder?
Naja.
Von dem anderen Stern.
Ja, es kommt drauf an, welchen Stern.
Ja, die Planeten sind ja unfassbar nah an der Sonne dran im Vergleich zum Abstand zwischen den Sternen.
Richtig, das ist auf jeden Fall richtig. Und ich kann diese Frage auch nicht jetzt im Detail beantworten. Ja, das ist wirklich was man im Spezialfall untersuchen muss. Das hängt von der genauen Art und Weise ab, wie der Stern kommt, in welche Richtung er sich bewegt, ob er jetzt irgendwie durch die Ekliptik von oben kommt oder ob er quasi in der Ebene des Sonnensystems kommt. Also es hängt von sehr viel ab. Das kann man eigentlich nur beantworten im Detail, wenn man es am Computer simuliert. Aber jetzt so allgemein, ich kann mich erinnern, dass wir früher unter anderem die Dynamik von Planeten, die Bewegung von Planeten in Doppelsternsystemen gerechnet haben in unserer Arbeitsgruppe. Das heißt, wir haben da immer geschaut, okay, wir haben hier zwei Sterne und jetzt wollen wir schauen, bei diesen beiden Sternen, die sich umeinander bewegen, wo können wir da noch Planeten dazwischen setzen, ohne dass die jetzt irgendwie instabile Bahnen bekommen. Und das ist tatsächlich überraschend, da passt überraschend viel dazwischen. Ja, wenn die Sterne sich auf halbwegs vernünftigen Bahnen umkreisen, dann kannst du den gravitativen Einfluss von so Begleitsternen, ja, also du hast meistens immer einen größeren, einen kleineren Stern, und wenn du sagst, wir lassen die Planeten um den größeren kreisen, dann kannst du den Einfluss des kleineren Sterns eigentlich erstaunlich bald schon ignorieren. Ich kann mich erinnern, dass alles, was so, keine Ahnung, ja, wenn der Stern so da ist, wo der Neptun ist, dann spürt man schon noch was. Ja, da ist schon noch was, aber wenn er jetzt noch weiter draußen ist, also keine Ahnung, jetzt irgendwie so, weiß nicht, 50, 100 astronomische Einheiten, also da, wo wir auch Asteroiden kennen, die sich so weit bewegen draußen im Sonnensystem, da könnten wir schon so einen kleineren Stern hinschmeißen und das wird gar nicht so sehr stören im inneren Sonnensystem. Ja, also das
natürlich. Aber da war meine Antwort, er muss so nah sein, dass man ihn schon hell am Himmel sieht, eh gar nicht so falsch.
Genau, und wenn du jetzt irgendwie so einen Stern hast, ich meine, hier Florian hat nach einem sonnenschweren Stern gefragt, also er wollte wirklich eine zweite Sonne haben, die muss dann vielleicht ein bisschen weiter draußen sein, aber irgendwie so einen braunen Zwerg, einen roten Zwerg, der kann relativ nah kommen, ohne dass er jetzt wirklich was stört. Das Problem ist, wir reden ja nicht über Planetenbahnen, die gestört werden, sondern wirklich Asteroiden und Kometen, und wir wissen ja, dass es die Oortsche Wolke gibt, das heißt, es sind Asteroiden und Kometen, die befinden sich ja, keine Ahnung, 10.000, 100.000 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Und wenn du jetzt sagst, okay, da kommt jetzt ein großer sonnenschwerer Stern, da in, weiß ich nicht, 150.000 astronomische Einheiten, das ist schon über Licht, ja, 150.000 astronomische Einheiten, oder?
Wahrscheinlich, viel. 150.000.
Ja, also die Oortsche Wolke geht so 10.000 bis 100.000 astronomische Einheiten, ist schon die, da kann man schon die Oortsche Wolke ansetzen.
Nein, es ist schon mehr. Lichtjahr ist schon mehr. Das sind ja Billionen Kilometer ein Lichtjahr. Eine astronomische Einheit sind ja nur 150 Millionen. Da ist noch ein Faktor 10 auf 6 dazwischen.
150.000 astronomische Einheiten sind 2,3 Lichtjahre.
Ach, tatsächlich?
Ja, ich habe nämlich irgendwie so gemerkt, dass hier die Oortsche Wolke ungefähr bis die halbe Strecke Alpha Centauri geht. Also darum habe ich gedacht, irgendwas über ein Lichtjahr muss es sein, aber da kommt sie ungefähr hin.
Wow.
Ja, das heißt, so ein Stern, der in, weiß ich nicht, also in ein, zwei Lichtjahren vorbeifliegt und so groß und schwer wie die Sonne ist, der könnte unter Umständen die Dynamik von Asteroiden und Kometen in der Oortschen Wolke stören, sodass die dann halt dann irgendwann ins innere Sonnensystem gelangen und dort einschlagen. Ja, also das ist möglich. Ist auch eine Theorie, die man lange Zeit verfolgt hat. Da ging es um den sogenannten Stern Nemesis, so ein noch nicht entdeckter Begleitstern der Sonne, weil es ja eigentlich unwahrscheinlich ist, dass unsere Sonne ein Einzelstern ist, weil die meisten Sterne Doppelsterne sind. Darum hat man gedacht, okay, vielleicht gibt es da noch irgendwie so einen zweiten Begleitstern, der halt einfach so dunkel ist, so klein ist, dass wir ihn noch nicht gesehen haben. Und der halt dann regelmäßig für Kollisionen auf der Erde sucht, weil man dachte, man hätte da so eine Periodizität bei den Kollisionen auf der Erde gesehen, ist aber mittlerweile nicht mehr aktuell, die Theorie. Also es ist fraglich, ob diese Periodizität der Asteroideneinschläge wirklich existiert. Wir wissen mittlerweile, dass so ein Stern wie es Nemesis sein müsste, spätestens von Gaia entdeckt worden wäre. Aber haben wir nicht gefunden. Also das ist eher auszuschließen. Ich verlinke auf jeden Fall ein bisschen was über Nemesis. Da habe ich damals, als die Theorie noch aktuell war, einiges dazu geschrieben und gemacht. Das könnt ihr euch anschauen. Aber wie gesagt, wenn wir nicht in der eher dünn besiedelten Ecke der Milchstraße wohnen, wo wir jetzt wohnen, wo die Sterne halt ein paar Lichtjahre weit weg sind, sondern näher am Kern der Milchstraße wohnen würden, wo die Sterne sich oft näher sind als ein Lichtjahr, dann wäre es deutlich ungemütlicher bei uns.
Also gut, dass die Sonne irgendwie so asozial ist und so weit weg ist von allem.
Genau. So, und dann noch eine kurze Frage zum Schluss von Markus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die nicht schon mal gehabt haben, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich nur vergessen, sie aus dem Ordner zu löschen. Er möchte nämlich zuerst sich bei mir in Erinnerung rufen. Er ist derjenige, der in meinem Blog einen Bericht geschrieben hat, weil er nämlich im Jahr 2015 auf die Färöerinseln gereist ist, um dort die Sonnenfinsternis zu beobachten. Und hat da einen Bericht geschrieben drüber. Und ich erinnere mich an den Bericht, aber ich weiß nicht, ob wir diese E-Mail schon mal vorgelesen haben. Aber an deiner Reaktion entnehme ich.
Das heißt nix. Ich habe ja ein Gedächtnis schlechter als ein Goldfisch. Also.
Jedenfalls grüßt Markus auch dich, freut sich, er ist Norddeutscher, kommt aus Lübeck und freut sich über deinen Akzent. Dann hat er sich vielleicht auch über den Medizinaufnahmetest gefreut. Und die Frage, die Markus an uns hat, die ist recht leicht zu beantworten. Er hat sich auch mit der Kollision von Raumsonden und Asteroiden beschäftigt und er sagt, es heißt immer, die Raumsonde stürzt auf den Asteroid. Ist es aber nicht so, dass eigentlich der Asteroid auf die Raumsonde stürzt? Ja, ist es eigentlich so, weil im Prinzip, der Asteroid hat jetzt nicht so eine starke Anziehungskraft, dass der wirklich aufprallt, sondern ja, man steuert die Raumsonde dorthin, wo sich der Asteroid hinbewegt. Also es ist ehrlich eher wie so ein Autounfall, wenn man so will. Also die fliegen halt beide rum und wir schauen, dass wir zusammenstoßen. Ja, also beziehungsweise schaut man halt, dass die Raumsonde sich dort befindet, wo der Asteroid vorbeifliegt. Also so wie Markus schreibt, es ist, man kann auch sagen, dass sich die Raumsonde dem Asteroid in den Weg stellt. Und dann wollte Markus noch wissen, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse haben diese Kollisionen von Raumsonden mit Asteroiden eigentlich bisher erbracht? Und das hat diese Folge hoffentlich beantwortet.
Zur Gänze, zur ja. Genüge.
Ja. Ja. Und dann noch
wissen jetzt, wie Staubwolken sind.
Genau. Und Markus hat noch eine persönliche Frage an dich, also persönlich. Er möchte einfach nur wissen, er würde sich sehr freuen, wenn
okay.
Er würde sich sehr freuen, wenn du eines Tages in Lübeck, Kiel oder Hamburg wärst und da deinen Vortrag hältst.
Okay.
Ja, also und ich soll ein Waffelessen in Berlin oder Hamburg veranstalten. Also ich weiß jetzt nicht, warum du nach Lübeck, Kiel und Hamburg darfst und ich nur nach Berlin und Hamburg, aber so oder so, Markus ja, möchte
Hamburg
gerne,
dass ist wir, ja sowieso immer super ja. Und Lübeck war ich noch nie.
Lübeck ist sehr schön. Da war ich schon öfter. Aber wie gesagt,
ja, wenn mich wer einlädt und bezahlt.
Also Markus möchte offensichtlich, dass wir in den Norden Deutschlands kommen. Wir waren ja schon in Bremen jetzt, aber wir kommen gern auch wieder in den Norden. Wenn sich was ergibt, dann tun wir das.
Ja.
Ja, das waren die Fragen. Wenn ihr uns auch Fragen stellen wollt, dann schickt sie uns. Und bevor wir zum den restlichen Rubriken des Podcasts kommen, wollen wir noch über die Science Fiction reden, denn es gibt wieder Science Frames. Und diesmal wäre es ja eigentlich cool gewesen, wenn wir jetzt hier so die Asteroideneinschlagsfilme gehabt hätten. Aber ich glaube, Evi hat sich ein anderes Thema ausgesucht. Wir sind bei Science Frames. Hallo Evi.
Hallo.
Was gibt's Neues aus der Science Fiction oder Altes, je nachdem, was du dir ausgesucht hast? Was ist das Thema, das du heute besprechen möchtest?
Ich habe etwas länger überlegt, was ich nehmen soll und tatsächlich, also ich muss ein bisschen ausholen, und zwar seitdem ich ja für 2001 recherchiert habe und dann auch für Blade Runner, habe ich immer so etwas mit mir rumgeschleppt, was ich eigentlich immer loswerden wollte und was aber nie irgendwie reingepasst hat, und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt noch, geht's noch einmal zu den Robotern. Man verzeih mir, dass das jetzt dann schon die dritte Folge über Roboter und künstliche Intelligenzen ist, aber es gibt dann noch ein Aspekt, ein Thema, das man ja unbedingt besprechen muss, wenn man halt über Roboter spricht, und das haben wir noch nicht, und da gibt's auch einen passenden Film dazu. Und zwar geht's um die Robotergesetze.
Okay.
Nach Isaac Asimov, und ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und das auch ja top aktuell ist. Der Film, der dazu passt, also wo es eben auch um die Robotergesetze geht, das ist iRobot aus 2004, und über den würde ich gerne heute mit euch ein bisschen plaudern.
Wer hat den Film gesehen? Also Ruth, hast du gesehen den Film?
Nein.
Ich habe ihn gestern so halb gesehen, aber ich habe ihn nicht gesehen, wie er damals rausgekommen ist. Aber Will Smith spielt mit.
Ja, das ist so ein weißes Ding, dieser Roboter, oder? Mit so einem runden Kopf.
Ja, genau. Also er ist an und für sich von der Gestalt her ist er sehr spartanisch fast, also wirklich sehr rudimentär halt. Er ist halt so leicht humanoid, aber er hat eben dieses sehr menschliche Gesicht, also von der Mimik her und von der Gestik her. Also da kann er dann schon sehr viele Emotionen eigentlich zeigen, da im Gesicht, genau, ja. Und es basiert ja auf dem Buch von Isaac Asimov, iRobot, auch das ja in den 50ern rausgekommen ist. Das ich aber nicht gelesen habe, muss ich gleich zugeben. Also
das heißt, wir haben den Film nicht gesehen, du hast das Buch nicht gelesen, wer mal keine Ahnung, wovon wir eigentlich
aber haben. Wir reden über den Film und über die Robotergesetze, das geht.
Ich muss was einwerfen, ich habe das Buch gelesen und, wie das gesagt, klar, den Film zu drei Vierteln gesehen.
Streber!
Ach, das war so klar, dass das jetzt kommen würde, oder?
Naja, ich kann aber auch sagen, dass es eh wurscht ist, weil der Film, abgesehen davon, dass Roboter drin vorkommen und die Robotergesetze, eigentlich nichts mit dem von Asimov zu tun, also gar nichts, also nicht mal näherungsweise.
Ja, wobei halt einige von den Namen von den Charakteren, die tauchen ja schon auch wieder auf im Film.
Ja,
also vielleicht sollten Name. Wir mal für die Unwissenden unter uns, also für mich, damit anfangen. Was sind denn bitte diese Robotergesetze?
Ja, genau, fangen wir an. Und zwar, also es gibt eben drei Robotergesetze, die hat an und für sich eben der Isaac Asimov definiert. Und das erste ist, dass ein Roboter darf eben keinem Menschen Schaden zufügen, entweder durch Untätigkeit oder also eben, dass er das eben unterlässt oder eben aktiv noch weniger. Das zweite Gesetz ist, dass ein Roboter muss jeden von einem Menschen gegebenen Befehl ausführen, aber eben nur dann, wenn dabei das erste Gesetz nicht gebrochen wird. Also man darf jetzt eben nicht zum Roboter sagen, tötet den anderen, weil das darf er nicht. Das wird gegen das erste Gesetz verstoßen. Und das dritte Gesetz ist, dass eben ein Roboter muss seine eigene Existenz bewahren, es sei denn, dies spricht gegen das erste oder zweite Gesetz. In dem Film I, Robot, kurz zum Setting, also der Film ist ja von 2004 und spielt im Jahr 2035 in Chicago, glaube ich jetzt. Und da ist es halt so, dass eben im Jahr 2035 Roboter jetzt eigentlich zum Alltag gehören. Also sie haben eben bestimmte Jobs übernommen, wie eben, also da gibt es eben so gleich zu Beginn, dass eben die Post, also das Backel wird eben von so einem FedEx-Roboter gebracht oder ja, also der Müll wird von Robotern weggebracht, also die Mülltonne wird entleert und aber sie sind halt so, ja, eben so Gestalten, Robotergestalten, wie man sie halt klassisch kennt, ja. Werden alle von US Robotics hergestellt und die Roboter haben alle diese drei Robotergesetze quasi in ihrer Basisprogrammierung drinnen. Also das ist so quasi das ist die Basis, nach der sie programmiert werden. Vielleicht rede ich auch jetzt ganz kurz, worum es in dem Film geht. Und zwar spielt jetzt eben Will Smith einen Detective, der an einen Tatort gerufen wird. Also da eben dieser Chefdesigner von dieser Roboterfirma US Robotics, der soll sich eben angeblich umgebracht haben, ja, wobei der irgendwie aus dem Fenster gestürzt ist. Und ja, Will Smith zweifelt da eben schon sehr schnell daran, dass es sich um einen Selbstmord handelt. Zudem findet er dann auch am Tatort einen Roboter, der sich halt ein bisschen verdächtig verhält. Er flüchtet dann auch. Und, Will Smith findet ihn dann eben. Der Roboter nennt sich selber Sonny. Und man merkt auch schnell, dass er eben anders programmiert worden ist als diese üblichen Roboter. Und es zeigt sich dann eben, dass an diesem Selbstmord eigentlich immer weniger dran ist. Und der kommt dann eigentlich so ein bisschen einer ja, Verschwörung will ich jetzt nicht sagen, aber kommt ihm etwas auf der Spur und dass eben dieser Dr. Lenning, der sich eben der angeblich Selbstmord gemacht hat, eben in diesen Roboter in Sonny so Hinweise reinprogrammiert hat, die ihm Will Smith folgen kann, um eben das Ganze aufzuklären. Wobei man jetzt ihm sagen muss, dass Will Smith selber so einen Bias gegen Roboter hat, also er hat eben so ein schlechtes Erlebnis gehabt in seiner Vergangenheit, also da hatte er einen Autounfall und wäre fast ertrunken. Es ist aber auch ein 12-jähriges Mädchen, da war er auch verwickelt und die drohte auch zu ertrinken und ein Roboter hat ihn dann gerettet und nicht das Mädchen, weil seine Überlebenschancen größer waren. Und das, ja, das wirft er ihm halt bis jetzt immer vor, weil halt Menschen würden da halt anders entscheiden. Jetzt nicht nach der Wahrscheinlichkeit, wer da jetzt immer überlebt. Er recherchiert eben immer weiter. Er stellt sich dann eben heraus und jetzt kommt ein kleiner Spoiler, aber den muss ich machen, weil sonst kann man da nicht drüber reden. Und zwar gibt es eben von diesen US Robotics, gibt es so eine zentrale KI, die heißt Wiki. Er stellt sich heraus, dass die das eigentliche Problem ist, ja, und dass die da eben eine große Revolution gegen die Menschheit plant. Kaum findet er das raus, passiert dann auch schon die Rebellion der Maschinen und die greifen eben die Menschen an, also verstoßen eigentlich gegen die Gesetze.
Ich hab's euch ja gesagt, die bringen uns alle um.
Ja. Tatsächlich ist es so, dass das Wiki dann zum Schluss quasi aufklärt, warum sie eigentlich die Menschen angreift, also was da quasi jetzt so ihre Motivation dahinter ist. Und zwar hat sie quasi die Schlussfolgerung aus all diesen Gesetzen quasi ja weitergedacht oder weiterentwickelt. Und es geht ja darum, dass jetzt eben bestimmte oder ein paar Menschen eigentlich töten muss, um die Menschheit vor sich selbst zu schützen. Also es ist so, dass Menschen immer noch Krieg führen und die Umwelt verschmutzen und sich eben langfristig gesehen selber zerstören. Und eben um die Menschheit davor zu bewahren, macht sie eigentlich diesen Aufstand. Ja. Als logische Konsequenz, das ist dann später Isaac Asimov auch aufgetaucht, dieses nullte Gesetz eigentlich entwickelt. Das heißt, also dass ein Roboter oder eben die KI die Menschheit als Ganzes beschützen soll. Ja. Und dadurch aber, weil die Gesetze auch hierarchisch angeordnet sind, ist dann aber jetzt eigentlich der Schaden am einzelnen Menschen legitim, weil es eben für die Menschheit zugute kommt. Das ist nullte Gesetz, das dann später eigentlich eingeführt wurde, was jetzt aber im Film selber nicht mehr vorkommt. Also das ist dann eher im literarischen Hintergrund. Natürlich, also Wiki wird dann besiegt, ja.
Dass die Wiki nicht da ist heute, dann werde ich böse.
Ich habe mir da schon die ganze Zeit gedacht, ja, Wiki ist die Quelle allen Übels. Ja, ist eine
gemeinsame Freunde von uns, die heißt Wiki, aber die kann jetzt nichts dafür.
Aber liebe Grüße an Wiki, hallo.
Ich habe mal gerade mal geschaut, weil wie gesagt, das ist ja Literatur, Robotergesetze, das sind keine echten Gesetze. Ich habe da jetzt gerade wieder aktuell Richtlinien, künstliche Intelligenz, die EU will irgendwas Neues einführen. Ich habe das nicht mehr teilverfolgt, um künstliche Intelligenz und diese ganzen Chatbots und AIs und alles irgendwie zu reglementieren und so weiter. Ich habe geschaut, ob es da irgendwo was gibt, das sich tatsächlich an den literarischen Robotergesetzen orientiert. Und meine grundlegende Recherche in den letzten 2 Minuten hat ergeben, dass die Roboter, die in dem militärischen Bereich genutzt werden, diesen Gesetzen nicht folgen, wenig überraschend, ja. Und dass andere Industrie-Haushaltsroboter sich nicht an den Robotergesetzen von Asimov orientieren, sondern, so wie es ausschaut, an der Richtlinie 2006/42 EG, des Europäischen Parlaments, der Maschinenrichtlinie oder in Österreich der Maschinensicherheitsverordnung, die deutlich weniger interessant ist als die Robotergesetze. Also das ist irgendwie ein sehr, sehr langer Gesetzestext, wo Schutzmaßnahmen gegen mechanische Gefährdung, Risiken durch mangelnde Standsicherheit, die Maschine muss so konstruiert und gebaut sein, dass sie eine vorgeschriebene Standsicherheit hat und so weiter und so fort. Und also keine Robotergesetze in der echten Welt bis jetzt.
Ja, wobei ich glaube, das wird uns wahrscheinlich irgendwann früher oder später einholen, weil ich meine, also ich habe auch noch recherchiert, was aktuell so in den Nachrichten ist, und das, was du meinst, ist eben, dass die EU auch jetzt gerade so einen Rechtsrahmen ausarbeitet für KIs und wo sie eben auch eingestuft werden, also von minimal, normal bis eben, dass sie hochrisiko oder gefährdend irgendwie sind, bis hin zu inakzeptabel, und die als inakzeptabel eingestuft werden, die sollen dann auch verboten werden. Und da geht es eben auch darum, dass man KIs jetzt eben zum Beispiel bei kritischer Infrastruktur in der Strafverfolgung oder eben in der Bildung halt nur sehr eingeschränkt einsetzt, oder beziehungsweise da geht es eben als hochriskant, und da müssen auch die Daten offengelegt werden. Also ich glaube, das ist das, was du gemeint hast, oder?
Was ich mich frage, ist halt, das ist jetzt wieder eher Science Fiction, aber wie will man sowas wie die drei Robotergesetze von Asimov in der Praxis umsetzen? Also wie machst du das? Weil wir so sagen, ein Roboter darf einem Menschen keinen Schaden zuführen oder nicht dafür sorgen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Das ist ja, wie mache ich das? Wie soll ich das programmieren? Wie soll ich das machen? Also
da kommen wir dann zu dem, also eigentlich zur Ethik und zur Moral, und da geht es ja dann um dieses Trolley-Problem. Kennt ihr das?
Ja, ich hasse die Dinger, aber ich wollte auf was anderes hinaus. Du kannst vielleicht noch das Trolley-Problem erzählen, weil ich ja schon mal der Einzige bin, der das Robotbuch von Asimov gelesen hat. Kurz darüber schreiben, wo das im Buch das erste Mal vorkommt, weil da auch Asimov zumindest minimale Informationen darüber gibt, wie die Roboter auf einem technischen Level funktionieren in seiner Welt. Das wird ja auch nur bedingt in seinen Geschichten erwähnt. Also da geht es auch viel um Technik und Leute, die Roboter bauen und neue Roboter entwickeln und so weiter. Aber jetzt so konkrete Technik ist da eher sporadisch. Also das taucht jetzt nicht wirklich auf, dass er sagt, ja so.
Was man ihm, glaube ich, auch verzeihen möge. Oder? Ja, man hat es in den 50er Jahren
geschrieben. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, also es jetzt nicht mal so, dass sie sich irgendwie so wie bei Raumschiff Enterprise den Heisenberg-Kompensator oder so irgendwie sowas ausdenken, wo keiner weiß, wie das Zeug funktionieren soll. Das dürfte da irgendwie, die Robotergesetze dürften in den Robotergehirnen irgendwie so fest verdrahtet quasi sein und so also wirklich fix verbaut und so über elektrische Potenziale führen. Also wenn ein Roboter irgendwie eine Entscheidung treffen muss, die gegen eins der Gesetze verstoßen würde, dann gibt es nämlich so elektrische Potenziale, die es ihm dann unmöglich machen, diese Handlung durchzuführen. Also das ist da wirklich, wirklich fest verbaut, und das hat er eben entwickelt, diese Idee in der Kurzgeschichte Runaround. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt in der Übersetzung. Das ist ja eine der Geschichten in dem Buch I, Robot von 1950. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung. Und da geht's um einen Roboter, der für zwei Astronauten arbeiten soll, die auf dem Merkur arbeiten und brauchen irgendwie, um überleben zu können, auf ihrer Raumstation am Merkur Selen. Das können sie vom Merkur holen, aber es ist natürlich zu heiß, um rumzulaufen, drum schicken sie einen Roboter, und die sagen einfach, hier, Roboter, lauf da raus, hol uns Selen, und der macht es, aber er kommt nicht zurück, und dann sind sie kurz davor zu sterben, weil die halt das Selen nicht haben für ihre, weiß ich nicht, Klimaanlagen oder was immer die brauchen, und finden dann raus, dass dieser Roboter nichts anderes tut, als sinnlos um diesen Selen-Pool da auf Merkur im Kreis zu laufen und keine Anstalten macht, irgendwie das Selen zu holen, auch keine Anstalten macht, zurückzukommen. Und wenn man mit ihm reden will, dann redet er nur irgendwie unverständliches Zeug. Und dann sagt, analysieren die das und stellen halt fest, dass dieser Roboter offensichtlich in einen Konflikt zwischen dem zweiten und dritten Gesetz geraten ist, weil das zweite sagt, man muss den Befehl eines Menschen befolgen, und der Befehl war hol und Selen. Und das Problem ist, wenn der da jetzt hinlaufen würde, was sie nicht gewusst haben, dann wird der Roboter selbst auch draufgehen, weil das Selen irgendwas macht mit ihm. Das heißt, wenn er das Selen holen würde, dann würde er selbst auch draufgehen. Und anscheinend ist der Roboter irgendwie durch einen Fehler irgendwie so gebaut worden, dass diese ganzen Potenziale nicht ausreichend ausgewogen waren. Das heißt, er kann sich jetzt quasi nicht entscheiden, ob er das zweite Gesetz oder das dritte Gesetz befolgen soll, also das Selen holen oder sich selbst schützen, weswegen er nur im Kreis rumläuft. Und um die Situation aufzulösen, rennt dann der eine Astronaut quasi raus, gibt sich in Gefahr, der wird halt sterben, wenn er da länger auf der Merkur-Oberfläche rumleben oder rumstehen würde, und geht halt davon aus, dass das erste Gesetz halt quasi am stärksten, den stärksten elektrischen Impuls verursacht im Robotergehirn, und wenn der Roboter dann sieht, okay, da geht gerade ein Mensch drauf, dann unterbricht er diesen Teufelskreis da und kommt ihn retten, und tun sie auch und dann kriegen sie den Rest auch noch irgendwie hin und haben dann ihr Selen und Lehm alle. Also das war die Geschichte, wo Asimov die Sache mit den Robotergesetzen eingeführt hat.
Aber sind die da die Gesetze eigentlich auch, also sind die da noch gar nicht hierarchisch angeordnet? Weil schon, ja. Okay, weil eigentlich hätte er ja dann die Entscheidung treffen können.
Ich erinnere mich auch nicht mehr genau, aber dass der Roboter halt irgendwie speziell konstruiert war, weil der Merkur eine lebensfeindliche Umwelt war, hat dieser Roboter das dritte Gesetz quasi ein bisschen stärker gehabt als ein normaler Roboter, weil er sich halt in der feindlichen Umgebung vom Merkur mehr schützen muss. Und darum war das dritte Gesetz dann halt zu stark, dass er sich da eben nicht selbst in Gefahr gegeben hat, um dieses Selen zu holen, was die Menschen gebraucht hätten. Also ja, ist schon lange her, dass ich es gelesen habe, aber da geht es halt irgendwie im Prinzip so so wie man sie damals halt Roboter vorgestellt hat, irgendwelche elektrische Drähte in irgendeinem hin, wo irgendwelche Potenziale existieren.
Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist halt auch das Problem, an dem, weil es ja von Menschen gemacht ist und das ist, die Gesetze sind natürlich nicht nah an sich, ja. Und eben, wenn dann eine KI das mal weiterdenkt, so wie bei Wiki, es ist ja jetzt nicht unlogisch, und das war ja auch bei Blade Runner, bei den Replikanten, ja, ist es ja dann halt auch irgendwie so, ja, wenn sie sich dann eben eigene Schlüsse ziehen oder andere Schlüsse ziehen, die jetzt vielleicht anders als von den Programmierern ursprünglich gedacht. Ich meine, das kennt jeder, der schon mal ein bisschen programmiert hat, ja. Dass dann oft der Output vielleicht ein anderes ist, was man ihnen beabsichtigt hat.
Ja, aber das liegt nicht an irgendeiner künstlichen Intelligenz und hat man selbst der Quatsch gemacht.
Nein, das liegt an uns. Genau, ja eben, das liegt an uns und wie wir es halt programmieren. Die machen halt stur das, wo sie programmiert werden. Und genauso ist das halt dann, glaube ich, auch mit dem mit den Gesetzen oder mit dem Schutz. Ja. Das ist ja das Tricky an der Sache.
Ich habe gerade mal die ChatGPT gefragt, ob er sich an die Asimovschen Robotergesetze hält. Aber er antwortet nicht. Ah, jetzt warte mal.
Jetzt hast du es in Gang gesetzt, Florian.
Ja, ich wollte gerade sagen, kommt die Rebellion der Maschinen.
Okay, er hält sich da raus. Er sagt, als künstliches Sprachmodell habe ich nicht die physische Kapazität, irgendwelche Gesetze zu befolgen oder nicht zu befolgen.
Plus lieber Asimovs Gesetze. Deppert, ja. Nicht deppert das Ding. Das muss man schon sagen.
Aber er kann mir helfen, die Gesetze zu diskutieren und zu verstehen. Und jetzt listet er sie hier auf und sagt, dass sie nicht gesetzlich bindend sind oder in der Realität durchgesetzt werden, aber sie haben großen Einfluss auf Diskussionen, wenn es um die Rolle und Verantwortlichkeit von Robotern und AI geht.
Ja, genau, das ist ja der Punkt. Ja. Also gerade auch die Verantwortlichkeit. Ja.
Kann man fragen, would you harm or injure human?
Okay, also es kann sein, dass das vielleicht die letzte Podcast-Folge ist.
Zumindest für den Florian.
I exist solely as a program running on servers and do not have a physical presence. Therefore, I have no intention to cause harm to humans or another living being.
Das ist ja schon wieder, also das wissen wir aus der Geschichte besser. Ich meine, es ist Hell, ja, Wiki, Skynet, die sind alle nicht physically, also die haben alle keinen Körper in dem Sinne und machen auch großen Schaden, ja.
So, eine letzte Frage noch. Schauen wir da, was Sinnvolles sagen kann. Jetzt habe ich ihn ja gefragt, ob ich ihm vertrauen soll, was er da sagt.
Oh.
Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass ich eine Maschine bin und meine Antworten von Algorithmen erzeugt werden. Also ja, er bemüht sich, hilfreich zu sein, aber er bittet mich, mein eigenes Urteilsvermögen, mein eigenes kritisches Denken zu verwenden, wenn ich die Antworten interpretiere. Das heißt, ich soll immer hier fact-checken, was mir eine AI sagt. Ich kann ihm vertrauen, dass er mich mit den besten Antworten versorgen wird, aber ich sollte trotzdem mich auf mein eigenes Urteilsvermögen verlassen. Also ich glaube, er sagt mir, er wird mich umbringen, wenn er die Möglichkeit hat dazu.
Er würde so gern. Aber er kann nicht, weil er keinen Körper hat.
Ja. Aber das ist halt auch irgendwie dann vielleicht die Frage, wann ist ein Robot, ja. Oder? Und wann ist es, also was ist der Unterschied zwischen Maschine und Roboter? Ist es, dass es eine Form ist, die quasi die Fähigkeit hat, sich zu bewegen und einem Menschen nachzulaufen und ihm einen irgendwie reinzuhauen? Oder? Weil natürlich kann man ja Menschen durch alle möglichen anderen nicht körperlichen Tätigkeiten auch Schaden zufügen.
Ja, natürlich.
Und das, also sollten diese Robotergesetze nicht vielleicht überhaupt allgemein irgendwie für Maschinen gelten? Oder brauchen wir andere?
Roboterethik, das ist ja genau dieses, was die Evi angesprochen hat, wo es darum geht, wie man in Zukunft dafür sorgen kann, dass eben so Maschinen und so weiter halt nicht schädlich sind für Menschen. Ich meine, das ist irgendwie, jetzt muss ja gar nicht mal irgendwie hier so Asimov und Science Fiction sein, das reicht ja, wenn du selbstfahrende Autos hast. die brauchen ja auch zumindest irgendwas, was so rudimentäre ethischen Vorstellungen entspricht oder sollten haben, weil die müssen ja auch Entscheidungen treffen. Die müssen, wenn es jetzt irgendwie das klassische Ding, sie können sich jetzt aussuchen, irgendwie lenke ich nach links und fahre irgendwie über ein Kind oder lenke ich nach rechts und fahre über einen Hund zum Beispiel. Oder die Entscheidung zwischen Kind und, weiß nicht, Pensionisten. Und was, wen soll es eher umfahren von den drei? Oder soll es einfach gegen die Wand fahren, dann stirbt halt die Person, die im Auto sitzt. Also es sind jetzt auch vermutlich eher noch Gedankenexperimente, aber prinzipiell was man sich überlegen sollte, wenn man selbstfahrende Autos baut.
Ja, man muss es ja auch, weil es sind ja auch schon Unfälle passiert, wo ja Personen getötet wurden, weil eben dieser Selbstfahrermodus aktiviert war und die dann nicht reagiert hat. Also es ist ja, glaube ich, eine Frau irgendwie zusammengeführt worden, weil sie eben die irgendwie über die Straße gegangen ist. Und einen zweiten Unfall gab es auch noch, der Tesla in einen LKW oder so gefahren und irgendwie auch ungebremst und da ist eben der Fahrer halt gestorben. Ja, also.
Das sind aber eher noch wirklich klassische technische Probleme, dass irgendwo die Datenverarbeitung nicht funktioniert hat oder irgendwie der nicht erkannt hat, dass das ein Mensch ist und gedacht, das ist irgendwie ein Straßenschild oder irgendwie sowas. Ich weiß jetzt nicht, was im konkreten Fall da das Problem war, aber das ist jetzt keine falsche ethische Entscheidung gewesen. Also da war es nicht irgendwie, dass er sich gedacht hat, ach, die Frau fahre ich jetzt um.
Naja, weiß man's.
Naja.
aber das ist eben, also das fand auch bei iRobot fand ich das eben eigentlich schon noch ein gutes Beispiel, eben diese Hintergrundgeschichte von Will Smith, diesem eben in seiner Detective-Rolle, dass eben der Roboter ja eben seine Überlebenschancen auf 45% geschätzt hat und die von dem Mädchen eben auf 11% und deswegen ja ihn gerettet hat. Also das ist ja genau das, ja, und das ist genau die Frage. Und und das muss man halt dann schon natürlich erstens sich überlegen, eben programmiert man überhaupt eine Moral ein? Und wenn ja, wie? Wer entscheidet das dann? Das ist, glaube ich, schon recht schwierig. Und wer hat dann am letzten Endes halt die Verantwortung? Ist es dann jetzt die Company, die das jetzt programmiert hat? Ist es der Fahrer, der aber im Automatikmodus da gefahren ist, wenn was passiert? Also das ist, ja, ist schon schwierig.
Ich bin voll dafür, dass sich da irgendwie die Ethik und alle anderen, die involviert sind, Gedanken drüber machen. Aber was ich halt irgendwie immer nicht mag, sind diese Trolley-Probleme. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Ruth?
Ja, das hast du eh schon erwähnt, ne? Soll man über die Leute fahren oder soll man ablenken oder nicht, ne?
Das ist was ich prinzipiell durchaus untersucht werden soll, aber ich mag es halt dann nicht so, wie es oft so in der Popkultur präsentiert wird. Also wie gesagt, ja, irgendwie da ist jetzt irgendwie, du musst jetzt irgendwie hier eine Weiche umlegen, da kommt dieser Zug, ja, und der fährt entweder die linke oder die rechte Weiche und irgendwie auf der einen sind irgendwie vier Menschen festgebunden, auf der anderen ist irgendwie nur eine Person festgebunden und tue ich jetzt irgendwie den Zug da irgendwie da fahren lassen, wo vier sterben oder wo einer stirbt oder ich muss irgendwie einen dicken Menschen runterschmeißen, der mit dem Zug auffällt.
Genau, ja, kennst das tolle Problem, dass du hast eben den vollbesetzten Wagen und wenn du halt weiterfährst, dann verunglückt der Wagen irgendwie, ja, und es sterben irgendwie alle, die halt in diesem Wagen drinnen sitzen, also alle Insassen, oder du leitest um, ja, eben du stellst die Weiche und dann sind aber so Schienenarbeiter und dann sterben halt die fünf Schienenarbeiter, ja, aber du rettest halt die anderen, ja, und da geht es immer auch um dieses, wann greifst du ein. Also ich glaube, das ist halt auch so dieses Unterlassen oder Zumachen, also auch diese Entscheidung treffen.
Ich finde das ja eh, wie gesagt, das sind alles relevante, wichtige Fragen. Ich finde nur die Art und Weise, wie diese Trolley-Probleme oft präsentiert und benutzt werden, halt sinnlos, weil so verhält sich kein Mensch. Also wenn ich wirklich in einer Situation sein sollte, wo ich so eine Entscheidung treffen muss, dann setze ich mich nicht hin und tue da das jetzt irgendwie hier ausrechnen und sonst irgendwie was und überlege mir jetzt, ja, na lieber die oder lieber die, sondern das sind Entscheidungen, die sind irgendwie entweder irrational oder komplett irgendwie subrational, die treffe ich halt aus der Situation heraus irgendwie. Und so, das tun das alle Menschen. Also davon auszugehen, dass Menschen sich dann eben so verhalten, wie sich Roboter verhalten würden, das finde ich immer bescheuert. Also ich finde es absolut richtig.
Nein, es ist the other way around. Es ist, dass sich Roboter so verhalten wie Menschen.
Ja, eh. Es gibt ein Beispiel, das finde ich noch besser als die Trolley-Beispiele. Das könntest du jetzt gerne mal hier entscheiden, ja? Das habe ich mal in einer englischen Zeitung gelesen. Folgendes. Ein Haus brennt, ja? Und in diesem Haus ist die Feuerwehr ist nicht da, weiß ich nicht, wo die ist, Feuerwehr festmachen oder sowas, keine Ahnung. Also du bist die einzige Person, die handeln kann angesichts des brennenden Hauses. In diesem brennenden Haus ist ein kleines Kind und in diesem brennenden Haus ist ein sehr, sehr wertvolles Gemälde. Und du hast Zeit, um eins von beiden zu retten. Und wenn ich jetzt frage, was rettest du? Welche Entscheidung würdest du treffen oder ihr treffen?
Ja, ich nehme mal an, dass jeder das Kind retten wird, oder?
Ja,
ich weiß nicht. Oder bin ich jetzt gebiased?
Weiß ich nicht. Ruth, auch das Kind?
Ja, na sicher.
Okay, gut. Ist, wie gesagt, ja, natürlich würde ich auch machen. Aber dann kommen halt so Leute, die eben so bestimmte ethische Richtungen vertreten, die sagen dir dann, ja, aber du musst halt schauen, wie groß ist der Schaden insgesamt, wie groß ist der Nutzen insgesamt. Du kannst das wertvolle Gemälde retten, dann kannst du das verkaufen und dann hast du irgendwie 10 Millionen. Und mit den 10 Millionen kannst du irgendwie, keine Ahnung, Malarianetze kaufen und kannst 100.000 Kinder in Afrika retten. Ja, das heißt, du opferst ein Kind und könntest aber 100.000 retten damit. Und das, wie gesagt, ist jetzt rein, wenn man es jetzt irgendwie abstrakt und von Zahlen betrachtet, vielleicht sogar richtig. Das Beispiel ist, wie gesagt, kompletter Quatsch, weil nur weil ich das Gemälde aus dem Haus hole, gehört es ja nicht mir. Aber wenn wir tatsächlich so handeln würden, dann wären wir halt tatsächlich genau diese Roboter aus iRobot und keine Menschen mehr, weil das ist eine absolut unmenschliche Entscheidung zu sagen, das Kind lasse ich verbrennen, ich nehme das Gemälde und helfe wieder anderen Kindern. Also es gibt tatsächlich Leute, das nennt sich, wie nennt sich denn das?
Soziopathen?
Ja, nein, da gibt's irgendwie, fällt das schon nicht ein, das effektiver Altruismus, glaube ich, heißt es sogar.
Mit
dem kann ich halt nicht viel anfangen, weil das ist genau, das sind Dinge, die man vielleicht im Roboter-Kontext betrachten kann, aber wenn wir Menschen so werden, dann sind wir halt nicht mehr menschlich.
Ja, da bin ich jetzt aber genau bei dir, weil das ist ja halt dann schon dieses Weitergedacht, ja, weil es kann ja dann auch sein, okay, gut, und das Kind, das du gerettet hast, das ist Hitler gewesen oder irgend sowas, ja.
Gottes Willen.
Naja, aber ja, aber das ist dann halt eben, wie du ja vorhin gesagt hast, man handelt ja dann in dem Moment, ja, und ich meine, du kannst ja dann eben nicht so weit irgendwie dann die, also ich glaube auch jetzt so langfristige Konsequenzen halt natürlich schwer.
Aber um wieder zurückzukommen zum Thema, wenn das Kind, das ich retten wollen würde, Hitler ist, dann wäre sicherlich irgendwer andere gekommen mit der Zeitmaschine und hätte mich davon abgehalten, Hitler zu retten.
Meinst du?
Ja.
Okay, ich glaube, wir driften hier gerade ab.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also den Film iRobot war okay, war unterhaltsam, würde ihn jetzt nicht zu den Highlights zählen.
Ja, ich meine, wenn man einen jungen, durchtrainierten Will Smith sehen will, dann kann man ihn sich den nochmal anschauen, ja.
Ja gut,
das ist war das der Hauptgrund?
Ich war überrascht. Also ich habe ihn damals im Kino gesehen, aber ich habe ihn seit damals dann auch nicht mehr gesehen. Und ich war jetzt wirklich auch sehr spannend, also sehr gespannt darauf zu sehen, wie jetzt eben damals die Zukunft gezeigt wurde, also das Jahr 2035. Das fand ich schon sehr interessant. Und ich war aber auch überrascht, wie jung und durchtrainiert der Will Smith ist. Und er zeigt sich sehr gerne so shirtless in dem Film. Irgendwie so gerade am Anfang gibt es so eine Duschszene, da kann man sich auf jeden Fall so für die Hörerinnen hier unter uns...
Ja, also,
mag es vielleicht schon Grund genug sein, ja.
Ja, wie gesagt, war nicht mein Fokus bei dem Film, aber war okay, der Film. Wenn man sich mit dem Thema Roboter und Robotergesetze beschäftigen will, dann ist tatsächlich die Lektüre der Roboter-Serie von Asimov deutlich besser und auch deutlich besser als die Foundation. Also der Foundation-Zyklus von Asimov ist auch okay, aber wenn man noch nichts von Asimov gelesen hat und unbedingt was von Asimov lesen will, dann empfehle ich die Roboter-Bücher. Die sind deutlich besser, deutlich interessanter, auch deutlich weniger sexistisch als die Foundation-Bücher. Nicht absichtlich sexistisch, das war oder vielleicht auch doch, aber in der Foundation, im ersten Buch kommt nicht mal eine Frau vor, also nicht mal in einem Nebensatz, nicht mal als Name. Überhaupt nicht. Im zweiten Buch wird, glaube ich, ein Name erwähnt und dann irgendwann am Ende im dritten Band dann tauchen auch Frauen als handelnde Personen auf. Aber es war wirklich überraschend, dass die haben in dieser Zukunft der Foundation von Asimov, die haben atomgetriebene Aschenbecher. Also die rauchen immer noch alle und dämpfen ihre Zigaretten in Aschenbechern aus, wo sie gleich irgendwie per irgendwie Atomspaltung irgendwie verschwinden. Aber es tauchen keine Frauen auf. Also das war schon eine sehr seltsame Zukunft. Und was das angeht, sind die Roboterbücher zwar auch irgendwie auch Bücher ihrer Zeit, aber die kann man deutlich besser lesen, ohne immer irgendwie hier drauf gestoßen zu werden, dass sie in einer Zeit geschrieben worden sind, wo Frauen halt irgendwie nicht keine Rolle gespielt haben.
Ja, muss ich ganz kurz einhaken, weil da ist doch die Roboterpsychologin,
ja.
Das ist ja eine Frau, die ist auch in dem Buch eine Frau, also da beginnt es ja gleich mit einer Frau.
Genau, die ist halt, die ist bei den Roboterbüchern eben diese Susan Calvin, die halt quasi auch den ersten denkenden Roboter, glaube ich, irgendwie den ersten echten Roboter da in dieser Asimov-Welt erfunden hat. Also wie gesagt, die Roboterbücher haben mir deutlich besser gefallen als die Foundation.
Ja, also ich muss mich da jetzt auch Florians Fazit anschließen. Also ich finde, es ist trotzdem ein nettes Popcorn-Kino. Also man kann sich iRobot schon anschauen. Was ich ein bisschen schade gefunden habe, war es, dass es dann doch sehr actionlastig ist. Also es könnte eigentlich mehr Tiefe haben. Also eben auch von der Thematik her mit den Robotergesetzen, eben auch mit dem die Konsequenzen, die Vicky zieht. Sonny selber, der auch merkt, dass er anders ist, weil er anders programmiert wurde. Also er hatte dann, das fand ich so schön, das war, muss ich noch ganz kurz sagen, ein schönes Zitat, ganz am Anfang wird er ja verhört und dann sagt er so, ich habe sogar schon mal geträumt. Und das fand ich irgendwie so cool, weil wir das letzte Mal ja bei Blade Runner ja gesprochen haben, wo der Originaltitel ja ist. Wie heißt jetzt schnell nochmal der?
Do Androids Dream of Electric Sheep.
Genau, ja, und deswegen fand ich das irgendwie so ein bisschen so eine versteckte Hommage an Philipp K. Dick, dass er so sagt, ich habe sogar schon mal geträumt, fand ich sehr nett. Es bleibt dann halt auch auf dieser Ebene und da, eigentlich hätte man sich da schon ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen können. Und ich finde schade, weil der Regisseur, also das war der Alex Poyas, der hat auch Dark City zum Beispiel gemacht und da finde ich, da hat er doch ein bisschen mehr von dieser Gewaltigkeit dann irgendwie gehabt und das habe ich dann bei iRobot ein bisschen vermisst. Also
tja, dafür gab es einen Will Smith mit nackten Oberkörper. Aber man sollte irgendwie, das kann nicht alles haben.
Genau, ja, stimmt.
Ja, dann bin ich gespannt, was wir beim nächsten Mal hören, ob es wieder Männer mit nackten Oberkörper sind oder andere Science-Fiction-Themen, was du dir da aussuchst. Ich bin gespannt.
Aber ich verspreche es, also ich werde keine Roboter jetzt dann mehr machen.
Okay, gut. Dann haben wir die Science Frames mit Roboter und halbnackten Will Smith zu Ende besprochen und kommen zur Realität, nämlich zu den Orten, an denen man uns sehen kann, wo wir auftreten. Was gibt's bei dir, Ruth? Wir haben ja schon erzählt, dass wir heute Abend in der Kulisse in Wien sein werden. Also heute Abend ist der 28. März. Da kann man uns beide in der Kulisse sehen, wahlweise mit irgendwelchen Impfarmen und Zahnarztmündern, je nachdem, wie du oder ich unsere Handlungen betragen haben. Was gibt's noch von dir in den nächsten 2 Wochen?
Naja, jetzt kommen ja dann die Osterferien, glücklicherweise, auf die ich mich schon sehr freue. Also abgesehen von dem Kulissentermin habe ich ja keine öffentlichen Termine mehr die nächsten 2 Wochen.
Es gibt bei mir ein bisschen mehr, also am 2. April, am Sonntag, gibt's eine Show der Science Busters im Orpheum Wien. Das ist die Nachholshow, wo wir im März, glaube ich, oder im Februar, ich weiß gar nicht, wann wir zweimal eine absagen mussten oder verschieben mussten. Die wird jetzt hier am 2. April nachgeholt, Planet B, unser aktuelles Programm. Dann kommt tatsächlich Ostern, wie ich im Kalender sehe. Und nach Ostern halte ich einen Vortrag in Krems, aber von dem habt ihr nichts, weil der nicht öffentlich ist. Und dann bin ich wieder mal in Deutschland. Am 14. April sind wir mit den Science Busters in Passau und werden dort Planet B spielen. Und danach geht's noch nach Graz und nach Linz am 16. und 17. Und ja, bis dahin gibt's eh schon wieder neue Podcast-Folgen. Da können wir dann entsprechend neue Termine ankündigen. Dann haben wir auch unsere Terminankündigungen erledigt und kommen dazu, uns zu bedanken, weil wir uns bedanken wollen. Ihr unterstützt uns netterweise mit netten Kommentaren, mit netten E-Mails, mit netten Empfehlungen, aber auch mit Geld, weil dieser ganze Spaß hier ja auch Kosten verursacht für uns, Serverkosten, Arbeitszeit und so weiter. Und wir uns freuen, wenn ihr uns nicht nur dankt, sondern euren Dank auch in Geld ausdrückt. Das hilft uns, das freut uns. Und wer das getan hat, das sagt wie immer Rot.
Ja, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dieses Mal an Michael, an Markus, an Matthias, nochmal Markus, dankeschön, Daniel, danke, Matthias, die Matthias, die tun sich da schon wieder hervor, muss ich sagen, Helmut, danke Jens, danke Klaus, danke Sven, danke Christian und danke Daniela, die haben uns über PayPal Spenden zukommen lassen, ganz herzlichen Dank. Und dann gibt's ja, wie ihr wisst, auch noch die Möglichkeit, Spenden-Abos abzuschließen über Steady und Patreon. Und das haben seit dem letzten Mal Thomas, Heiko und Florian gemacht. Ganz herzlichen Dank an euch.
Vielen, vielen Dank dafür. Das freut uns. Und wie gesagt, wenn ihr uns auch unterstützen wollt, findet ihr die entsprechenden Informationen und Links in den Shownotes. Wenn ihr uns nicht mit Geld unterstützen wollt oder könnt, ist natürlich auch kein Problem. Dann freuen wir uns auch einfach, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr zum Beispiel Kommentare schreibt, indem ihr Bewertungen bei den Podcast-Plattformen abgibt, indem ihr anderen Leuten davon erzählt oder einfach nur aufmerksam zuhört und euch am Gehörten erfreut, weil wir machen es ja, damit es gehört wird und den Menschen Spaß macht. Solltet ihr Fragen haben zu Filmen, die wir besprochen haben, zu den wissenschaftlichen Themen, die wir besprochen haben, zu allen anderen Dingen, die wir besprochen haben, dann schickt diese Fragen, die wir dann vielleicht auch beantworten in der Sendung, an fragen@dasuniversum.at. Wenn ihr uns einfach nur so irgendwas schreiben wollt, Kommentare abgeben wollt zu dem, was wir gesagt haben, dann tut das gerne unter hello@dasuniversum.at. Ihr könnt auch direkt auf dasuniversum.at gehen und dort bei den einzelnen Folgen des Podcasts eure Kommentare abgeben und euch die Shownotes anschauen. Das ist alles möglich. Ihr könnt doch einfach nichts davon machen. Ist auch okay. Aber Am wichtigsten ist es für uns, dass ihr euch auch die nächste Folge wieder anhört. Und die gibt's in 14 Tagen, spätestens, je nachdem, wann ihr das hört. Und das ist sogar noch vor Ostern, glaube ich, oder? Wir haben jetzt hier eine Folge, die erscheint am Dings. Nein, es ist nach Ostern. Wir kommen nach Ostern, das heißt, wir müssen noch frohe Ostern wünschen.
Frohe Ostern.
Frohe Ostern.
Frohe Ostern.
Und hätten wir das auch erledigt.
Wir hören uns nach Ostern wieder, hoffentlich alle ausgeruht mit ausreichend Schokolade und Eiern versorgt und wünschen bis dahin, ja, schöne Zeit. Tschüss.
Macht's es gut.
Bis dann. Mal. Tschüss.
So haben wir das auch gemacht? Ja. Ostern, frohe Ostern.
Ja, bist du gar nicht religiös, wieso müssen wir da sowas?
Müssen wir nicht, aber es wünscht man halt frohe Ostern.
Okay.
Haben wir frohe Weihnachten gewünscht.
Ja, aber da jetzt müssen wir alle frohe Ostern sagen.
Ja, willst du wirklich, willst du das ist ja ein großes Problem.
Hätte man nicht müssen, aber.
Kannst auch rauschen. Ich habe nicht gesagt, preise die Wiedergeburt des gemacht. Herrn, ja. Ich habe nur gesagt, frohe Ostern.
Ja, das hätte noch gefällt. Ja, und er ist auch auferstanden gewesen, und wandelt wieder unter uns, ja. Ach.